Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei.
Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kiek an, 180. Irgendwann geht's immer. Heute wäre rein theoretisch ein Fantreffen gewesen mit Aljoscha Kemmlein. Das hat uns der DFB weggenommen, weil er unbedingt Montagsspiele durchsetzen wollte. Sprich, der DFB macht unser Fantreffen kaputt. Hallo Patrick, hallo Ralf.
Hallo Jan, hallo Patrick.
Hallo Jan, hallo Ralf.
Hallo ihr da draußen.
Ja. So, wir unterhalten uns heute über unsere Mitgliederversammlung, über das Spiel in Leverkusen und unser gestriges Spiel gegen Frankfurt.
Genau, im Spiel gegen Leverkusen haben wir jetzt alle schon besprochen, können wir auslassen.
Nee, wir machen mal chronologisch.
Ja, ja, natürlich.
Mitgliederversammlung. Patrick, du warst nicht dabei.
Nein.
Du hast aber ein bisschen gelesen, war im Ticker?
Ja, mehr als gewünscht.
Du warst aber dabei.
Genau, du warst ja auch da. Wir waren ja saßen nicht zusammen, aber wir waren bei der gleichen Veranstaltung.
Genau, die war am Donnerstag, den 3.9. um 18 Uhr, oder? 18 Uhr hat es begonnen?
18 Uhr ging es los, genau.
18 Uhr hat es begonnen, ja.
Da saßen wir noch im Restaurant.
Da hast du ja auch allen Grund gehabt, nicht dabei zu sein, weil du hast private Verpflichtungen gehabt, die viel wichtiger waren.
Das ist korrekt. Genau.
Andere saßen noch im Flugzeug, du hattest auch viel wichtige Verpflichtungen. Man hat es gemerkt an der Anzahl der Leute, die da waren.
Ich fand, die war gut besucht, aber auf einen Donnerstag ist abends ist eigentlich auch nicht so. Also es ist wie ein Montagsspiel. Optimale Zeitpunkt. Sollte man sich vielleicht wirklich überlegen, ob man das nicht am Wochenende macht, möglichst in Verbindung mit einem, also von mir aus gerne mit einem Männerspiel zum Beispiel, was stattfindet am anderen Tag, sodass die Leute, die sozusagen weiter außerhalb von Berlin wohnen, also deutlich außerhalb von Berlin wohnen, da auch teilnehmen können beispielsweise. Aber
das war ja ein Kritikpunkt von einigen, die das angesprochen haben.
Die Frage ist, also was ich ja gelesen habe, war ja, die Szene war ja wohl da mit großer Anzahl. Es gab ja auch ein Thema, was die Szene sehr interessiert hatte. Die Frage wäre halt gewesen, wenn diese Themen, dieser Punkt auf der MV nicht gewesen wäre, wie viele Leute dann da gewesen wären?
Das ist eine gute Frage. Das glaube ich auch, dass das dann deutlich weniger waren. Weil das war, wir saßen ja schon da und dann kam die Szene, aber mit einem Schwung, war.
Die kam en bloc.
En bloc und hörte, also war wie so ein Schwall.
Ich habe irgendwo jemand einen Korken rausgezogen. Also. Sind es alle da?
So 200, 300?
200? Ja, das war deutlich, war ordentlich zu sehen. Und so viele sind sonst nicht von der Szene da. Erstmal wurde ja die Ehrennadel verliehen und zwar an Jörg Brandlow, genannt Jockel, von nüchtern betrachtet mehr vom Spiel. AG Soziales war auch hier schon im Podcast zu Gast.
Genau zu dem Thema.
Und die zweite bronzene Ehrennadel ging für die Goodiebag-Aktion von Jens Kern von Grenzenlos Eisern, auch schon hier beim Podcast zu Gast. Wir haben also sozusagen eigentlich alle groß gemacht.
Alle Nobelpreisträger waren hier.
Genau.
Aber alle, muss man dazu sagen, beide verdient.
Alle Nadel-Preisträger.
Ja, Nadel-Preisträger. Aber beide.
Ja, Glückwunsch an Jens. Hat er den wirklich als Einzelperson bekommen oder hat er den in Vertretung für den Fanclub bekommen?
Nee, er hat sie als Einzelperson bekommen, weil er
die Idee hat, oder wie?
Die Idee hat. Ja, er ist derjenige, der die Grundidee hatte und sie bis heute auch mit seinem Engagement jedes Mal umsetzt.
Dann Glückwunsch an Jens.
Genau, und beide, Jockel und Jens, hochverdient.
Wir haben uns auf dem Nachhauseweg auch darüber unterhalten und Irina hat auch gesagt, na, eigentlich hätte doch der Fanclub ausgezeichnet werden müssen. Und er hat gesagt, nee, eigentlich ist es Jens seine Idee, Jens seine Umsetzung. Jens sein Arrangement und der Fanclub und andere helfen ihm dabei, also auch die Stiftung beispielsweise hilft ihm dabei, aber ohne Jens würde diese Goodiebag gar nicht geben. Das kann man jetzt so sagen?
Es war eine Gemeinschaftsaktion von verschiedenen Leuten, die am Anfang die Idee hatten. Jens hatte die Idee, das über Personen zu machen, die er kannte, um eben an diese Produkte ranzukommen, die wir brauchen dafür. Und damit ist die Idee im Prinzip erstmal ins Wachsen und ins Entstehen gegangen. Und die Umsetzung war dann natürlich eine Gemeinschaftsaktion, aber letzten Endes die Idee mit diesen einzelnen Produkten, die in diese Goodiebags reinkommen, die war grundsätzlich von ihm. Aber als Fanclub haben wir es dann gemeinsam umgesetzt.
Also kann man sagen, dass er ein großer Faktor war,
genau,
was Organisation und vielleicht auch Beschaffung der ganzen Sachen war. Ich glaube, Spenden waren es ja teilweise auch, ne, wenn ich es richtig verfolgt habe.
Genau. Also ja, wir haben immer
Ehre, wem Ehre gebührt, da geht es dann nicht um, wer hätte vielleicht hat.
Richtig. Ne?
Das ist eine Grundidee und dann gibt es natürlich immer vielleicht auch andere weitere Ideen und daraus wächst dann eine neue Idee oder wie man es dann am Ende doch umsetzt, ob man hier und da mal ein bisschen was ändert.
Genau, aber der Fanclub wurde auch genannt.
Soll die Ehrung nicht schmälern, ganz im Gegenteil.
Mhm. Also
ich finde es gut, dass der Verein sowas auch anerkennt. Ja. Auch mal so auf so einer Bühne dann. Ne?
Natürlich ist Jens ja der Vorsitzende des Fanclubs. Insofern wurde er stellvertretend natürlich auch für den Fanclub ausgezeichnet. Und Jockel zum Beispiel ja nicht dafür, dass er jetzt nüchtern ist und die ganze Nacht nüchtern rumläuft, sondern eigentlich eher für seine Arbeit mit Unionern, die er sozusagen, also das ist immer Ansprechpartner für Leute, die ein Alkoholproblem haben. Aber er macht auch in der AG Soziales unheimlich viel. Der Ehrenvorsitzende hat die Laudatio gesprochen, wa?
Genau.
Er hat gesagt, man kann ihn nachts um 0 Uhr anrufen, der steht da. Mhm. Ja, also er hat das Kinderfest vorbereitet, in der Wuhlheide beispielsweise am Kindertag.
Ja.
Und sonstige Sachen. Also
wir erleben ja Jockel jedes Mal in der AG-Sitzung.
Ja.
Ein unwahrscheinlich engagierter Mensch, den du immer wirklich jeden Tag, Tag ein, Tag aus mit dem reden kannst und er immer ein offenes Ohr hat. Ja, das ist einfach.
Also zwei würdige Vertreter, die definitiv diese Ehrung auch komplett verdient haben.
Wie eigentlich alle, die diese Nadel bekommen. Ich habe noch nie eine Auszeichnung erlebt. Ja.
Das wollte ich jetzt auch nicht anders sagen.
Nein, ich wollte es mal erwähnen. Es werden ja immer vor jeder Mitgliederversammlung 2 oder 3 Auszeichnungen vorgenommen. Und alle, die ich jetzt bisher erlebt habe, die Nadeln bekommen haben, haben es aus gutem Grund bekommen, hochverdient. Immer aus verschiedenen Gründen, aber alle hochverdient. Und das finde ich einen guten Zug von Union, dass sie das jedes Mal bis heute machen, immer die Auszeichnung.
Danach hatte dann nach dem Versammlungsleiter Christian Arbeit die Beschlussfähigkeit festgestellt hatte, hatte dann Dirk Zingler das Wort, hat wer es von Textilvergehen so ungefähr kennt, ein originales State of the Union, also das ist ja eigentlich das vom Präsidenten der USA verfasste Redeskript, aber Sebastian Fiebrich macht ja mal ein State of the Union, wo er nochmal zusammenfasst, was bei Union alles passiert ist. Genau das Gleiche hat Dirk Zingler dann auch gemacht. Grüße an Textilvergehen an dieser Stelle.
Das fand ich übrigens gut. Also nicht so einen lapidar runtergelesenen Rechenschaftsbericht, das ist ja trocken ohne Ende, sondern das kann ja mal der Präsi anschaulich mit Grafiken und mit Folien die Entwicklung des Vereins zu erklären. Und das waren ja auch beeindruckende Zahlen. Von daher war es auch und dann auch gut noch vorgetragen. Also es war alles andere als einschläfernd.
Ja, erstmal hat er dann auch nochmal erklärt, dass die Männer einen anderen Fußball spielen sollen und dass wir Transferüberschüsse brauchen.
Genau.
Also damit hat er nochmal erklärt, warum er dem Abgang da auch zugestimmt hat. Und dann folgte ein Film, der war ganz interessant, auch über die bisherigen Bauarbeiter mit Bildern, die wie mal aussehen soll. Also war dann sozusagen immer so ein Rindschwenk in die Position, wie es ist. Und dann wurde sozusagen überblendet mit so soll es mal aussehen.
Du bist jetzt beim Stadion.
Beim Stadion nicht, sondern das war sozusagen der Eröffnungsfilm, wo er gezeigt hat, wie weit sie schon sind in den Bauarbeiten zum Trainingszentrum.
Ah, okay, Trainingszentrum.
Ah, das habe ich vergessen zu sagen.
Ja, aber ich habe gerade überlegt, weil das Video, es gab ja mal ein Video, wie das Stadion aussehen soll, und der hätte mich jetzt
das interessiert. Das haben sie gar nicht gezeigt.
Ob's da und nee, das gab es mal vor Jahren, wie es mal aussehen soll. Und der hätte mich jetzt interessiert, ob es da jetzt nochmal Änderungen gab bei den neuen.
Und das Ganze war eine Art, also der Film, und dann war es ein Interview zwischen Christian und dem Presi, was die Sache wirklich abwechslungsreich gemacht hat. Also war kein stupides Vortragen.
Nicht so trocken.
Nicht so trocken, war kein Rechenschaftsbericht. Es war ein Rechenschaftsbericht, klar, aber eben nicht trocken vorgetragen.
Und ja, ich denke, gewisse formelle Dinge muss man auf so einer MV dann auch einfach einhalten, und die müssen wir dann als Besucher vor Ort oder, ja, geht ja nur vor Ort, auch einfach aushalten.
Ja.
Manche Dinge sind einfach so, wie sie sind.
Dann gab es ein paar Zahlen, also zum Beispiel das Trainingszentrum in der alten Försterei, also nicht das Nachwuchsleistungszentrum, sondern das jetzige Trainingszentrum, was gerade gebaut wird, kostete seit 2024 41,5 Millionen Euro. Ja, der Stadionbau von 2010, also sozusagen das Stadion, was wir jetzt aktuell haben, hat mal 7,5 Millionen gekostet. Ja. Die Haupttribüne dazu nochmal, war ja die zweite Stufe, hat dann nochmal 22,5 Millionen dazu gekostet. Also insgesamt waren wir dann bei 30 Millionen. Und das Trainingsleistungszentrum in Oberspree hat 28 Millionen gekostet. Sind also summa summarum, wenn man bis heute hat man sozusagen knapp 100 Millionen ausgegeben, also 99,5 ganz genau. Und uns erwarten nochmal Investitionen von fast 200 Millionen für den Rest. Also nur mal, dass man so ein bisschen im Prinzip merkt, was für ein Investitionsvolumen da Union stemmt. Und ich will jetzt nicht alle Zahlen vorlesen, aber Oskar Krosch hat dann später noch erzählt, wie die Liquiditäten sind. Wir haben also Gesamteinnahmen von 197,642 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen natürlich auch die ganzen Ausgaben. Wir haben einen Gewinn nach Steuern von 411.000 Euro. Also wir haben Gewinn gemacht, trotzdem wir, sag ich mal, da bauen als Club. Und wir haben aber knapp 119 Millionen Verbindlichkeiten. Langfristig, aber Verbindlichkeiten.
Und da wurde auch teilweise erklärt, wie sich die Verbindlichkeiten zusammensetzen, wer die Geldgeber sind. Oder aus welchen Töpfen sich diese Verbindlichkeiten speisen. War schon interessant, das
und,
mal mitzubekommen.
Und was das Allerwichtigste ist für so einen langjährigen Unioner wie mich, wir haben ein positives Eigenkapital von 8,5 Millionen. Das darf man niemals vergessen, weil es gibt Vereine, gegen die wir zum Beispiel am Freitag spielen, die haben negatives Eigenkapital und kriegen vielleicht Punkte abgezogen, wenn sie nicht schaffen, die Liquidität herzustellen, weil das ist Lizenzierungsvoraussetzung. Voraussetzung, genau, dankeschön.
Wobei man sagen muss, es gab mal eine Zeit, da war es bei uns ähnlich.
Genau, deswegen also, sage ich ja, langfristiger Unioner, ich bin ein gebranntes Kind, also wo ich 119...
Dreistellige Mitgliederzahl, Mitgliedernummer.
Vierstellig.
Vierstellig?
Vierstellig.
Oh, okay.
13.11 leider, nicht 13.12. ja, ich hätte ihn hätte ich noch abwarten sollen.
Hättest du warten müssen, ja. Aber kannst du ja nie warten.
Dann hat man den Zeitplan vorgelesen. Im Herbst 26 wird jetzt ein Finalisierungsgutachten gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was das ist, also Finalisierungsgutachten, dazu gehören alle Gutachten über Umweltschutz, über Tiere, über Pflanzen, die da sind, hat er auch nochmal erzählt. Verbessere mich, wenn irgendwas ist, Ralf. Der Dirk Zingler, dass er auf alles vorbereiten sein möchte und nicht am Ende noch irgendeine
Klageflut am Hals
eine Klage haben. Kommt, die man nicht voraussehen konnte. Das heißt also, das muss fertig sein.
Das ist dann auch der Grund, weshalb es sich so verzögert.
Verzögert, genau. Im Herbst 27 wollen sie dann Planreife haben. Das heißt also sozusagen, dann hat man alles und kann die Baugenehmigung beantragen.
Genau, die es noch nicht gibt.
Und man hat sich vorgenommen, genau im Winter 27, 28, also Winter Anfang, wenn sozusagen richtig kalt wird, das Stadion abzureißen. Weil da am wenigsten Pflanzen blühen und am wenigsten Tiere da sind. Hat er wirklich so gesagt?
Zusammenfassung habe ich mich auch schon
mit beschäftigt. Das kann man gut finden oder nicht, aber es ist nun mal so, du darfst halt, wenn du Baumbestände roten willst, sind das Nistplätze. Und du darfst halt nur zu bestimmten Zeiten also Bäume fällen, die als Nistplätze dienen. Und das ist halt ab Oktober oder November bis...
Genau. bis April.
Und das müssen sie halt abwarten, weil in dieser Zeit können sie nur fällen und woanders diese Nistplätze wieder einrichten. Und deshalb schiebt sich das einfach nach hinten, weil man einfach nicht hinterher dann beklagt werden will, weil man bestimmte Umweltauflagen nicht beachtet hat. Und das finde ich eine vernünftige Lösung, auch wenn das heißt, dass wir dadurch natürlich ein halbes Jahr länger im Olympiastadion sein müssen.
Naja, also das ist diesmal das erste Mal so gesagt worden. Niemand kann in Berlin erwarten, dass ein Bau pünktlich zu Ende geht. Also ich hätte auch, wenn wir jetzt am Saisonende sozusagen angefangen haben mit den Bauarbeiten, hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass ein Jahr später der Rückzug ist. Also man muss immer damit rechnen, dass es länger dauert. Und ich glaube, niemand im Verein würde, also die Rückkehr ist geplant im Sommer 29, aber wenn man zur Winterpause 28, 29 zurückkehren kann, wird niemand im Verein sich dagegen wehren.
Nee, aber meine hat ja natürlich, die anderthalb Jahre Olympiastadion haben ja auch einen Vorteil, einen kleinen Vorteil, dass mehr Leute Union gucken können als bisher und das auf einen längeren Zeitraum ohne Ticketproblem.
Dann folgten Berichte nachdem Oskar Kosche dann sozusagen den Rechtschaftsbericht gemacht hat, folgten dann Berichte von Thomas Koch vom Aufsichtsrat und Jörg Helmer vom Ehrenrat.
Das war übrigens eine sehr gute Rede. Kurz, prägnant, auf den Punkt gebracht. Sehr gut.
Und dann gab es eine Aussprache, wo jeder Unioner, der da war, Fragen stellen konnte. Die erste Frage war nach 6 Euro Bierpreis, euer Ernst? Da hat Dirk Zingler nochmal dargelegt, dass Mindestlohn und Bierpreise sowieso hochgegangen sind und man hätte anpassen müssen. Vielleicht nicht auf 6 Euro, aber macht keinen Sinn, auf 5,55 Euro anzuheben und dann nächstes Jahr auf 5,39 Euro oder weiß ich.
Dann hat man nur doppelten Ärger, weil man dann denkt, wie, schon wieder eine Erhöhung?
Genau.
Ja. Nun kann man natürlich darüber diskutieren, ob man für so ein Bier, da gibt es ja auch noch Kritik an der Marke, ob man für so eine, ich nenne es jetzt mal, ist nicht meine Meinung, aber ich habe es gehört, für so eine Plöre 6 Euro bzw. 8 Euro zahlen muss mit Pfand.
Aber dann frage ich ganz ehrlich, also muss ich schon, wenn ich dazwischen hake, wenn einem das Bier nicht schmeckt, dann würde ich dafür aber auch keine 4 Euro bezahlen. Ja, also die
Logik. Ja, ist der Punkt.
Also ganz, entweder schmeckt mir etwas, also ich habe es jetzt vielleicht leicht drin, ich trinke nicht sehr viel Bier, aber Berliner geht schon, wenn es frisch gezapft ist. Also, weiß ich nicht, wenn das Bier nicht schmeckt, dann trinke ich es nicht. Ob es so ein 4 Euro kostet, 5 Euro oder 6 Euro. Also, ich verstehe den Gedanken, ja, es wird immer alles teurer, aber wenigstens hält er hier sein Wort und sagt, im Zweifel wird das Bier teurer anstatt die Eintrittskarte.
Genau, das waren ja auch die ersten Tickets, die man hin und her schieben konnte, wenn man zu bestimmten Spielen nicht gehen konnte. Und da stand ja beim Weiterleiten in der Dauerkarte auf der Gegengerade im Preis von 14,98 Euro auf der Karte. Was ich sehr lustig finde, dass man also nicht 15 Euro sozusagen nimmt, sondern ich weiß nicht, wer das ausgerechnet hat, Dauerkarte durch 17 oder so. Ich weiß nicht, wir hatten ja auch Versandkosten.
Okay, da steht auch 16,50 Euro drauf.
Bei mir stand 14.
Also wenn ich das Ticket weiterleite, steht 16,50 Euro drauf.
Ja, dann steht überall ein anderer Preis drauf.
Vielleicht war das eh ein Zweitmarkt-Ticket oder so.
Kann sein.
Dann gibt es manchmal auch so Krummsum. Ich werde die Tage mal beobachten.
Ja, ist jedenfalls interessant. Also die Preise für den Stadionbesuch sind nicht teurer geworden. Und im Übrigen, das hat Dirk Zingler auch nochmal betont, dass man nicht zum Stadion kommt, um Bier trinken und zum Bier trinken verdammt wird oder zum Wurstessen, sondern es gibt nach wie vor Wasser, Cola und Fanta. Wasser sogar mit Kohlensäure und die Preise sind stabil geblieben.
Bei 5 Euro der halbe Liter finde ich immer noch zu viel.
3 Euro und 2 Euro Pfand.
Ja, okay. Die Pfand sollte man ja eigentlich nicht im Kopf mit haben, nicht mit reinrechnen, weil es ist ja nicht, kriegst ja wieder, wenn du es abgibst. Aber ich finde, dass man schon erstens einige Stände machen sollte mal ohne Alkohol. Und da finde ich das, was das nüchtern betrachtet, genau, was nüchtern betrachtet ja auch schon seit Jahren fordert, wirklich einen Stand, wo es Getränke gibt, die mit Alkohol gar nichts zu tun haben.
Und ich weiß auch nicht, ob das alkoholfreie Bier, was bei Union jetzt verkauft wird, wirklich alkoholfrei ist. Da sollte man auf jeden Fall Wert drauf legen, wenn man denn alkoholfreies Bier verkauft, dass es wirklich so wie das, was wir hier gerade trinken, genau. Ich mache jetzt mal Werbung für Störtebeker Pilsner, genau. 0,0. Da ist gar kein Alkohol drin. Genau. Das kann man also auch als Alkoholkranker
steht doch explizit drauf.
trinken, genau. Und schmeckt auch. Mhm. Also große Empfehlung. Ich habe gestern erst, habe gestern erst der Frau auch gesagt, am Bierstand, die ich sehr mag, habe ich gesagt, ich würde bei euch gerne das alkoholfreie Bier trinken, wenn es Störtebeker wäre. Dann wäre mir auch 6 Euro das wert.
Ja.
Ja. Aber
und dass Jan Grobi Störtebeker mag, sieht man daran, das seht ihr jetzt nicht, hier stehen zwei komplette Kisten Störtebeker
alkoholfreies Bier. Das ist schwer, das ist teuer, das Bier. Und du musst die, wenn du die in einzelnen Flaschen kaufst, dann kostet eine Flasche 1,65 und wenn du die als Kasten kaufst, kostet sie 1,35. Also ich kaufe sie lieber als Kasten.
Ja, jetzt überleg dir mal, was sowas aus dem Fass kosten würde. Da würdest du 8 Euro im Stadion bezahlen. Also ohne Pfand. Bei dem Flaschenpreis?
Das könnte natürlich ja sein.
Also, oh, dann, wie auch immer. Aber
ja. Wollen wir zurück zur MV. Genau. Die zweite Frage kam von der Waldseite.
Aber das Thema Bier war ein wichtiges Thema.
Dann du erst?
Nee, ich meine nur auf der Mitgliederversammlung, das Thema Bier war ein wichtiges Thema, weil es kam ja mehrfach.
Ja, aber erstmal kam die zweite Frage von der Waldseite. Und zwar nach der, die Frage nach, warum gibt es Popcorn auf der Waldseite? Klare Zingler-Antwort, wenn es nicht gekauft wird, würden wir es nicht verkaufen.
Wenn es die Nachfrage nicht gibt.
Damit war der Mensch nicht zufrieden, weil er hat gesagt, es ist eine Aufweichung des Fußballs, wie wir ihn in der alten Försterei haben wollen. Es hat einen Eventcharakter und das möchte er nicht.
Also geht es ihm um Symbolik.
Na, aber er hat ja teilweise recht.
Naja, aber andersrum.
Irgendwann haben wir noch Nachos.
Also irgendwann haben wir noch. Mir fällt es allgemein immer schwer, wenn sich Leute darüber aufregen, was andere Leute gerne essen oder trinken. Das ist auch im Privaten so. Oder also jetzt im Allgemeinen, wenn Leute gerne Popcorn essen wollen, dann sollen sie gerne Popcorn essen. Wenn jemand ein Fischbrötchen essen soll, soll er Fischbrötchen essen.
Und wenn einer Veganer ist, kann er genau, übrigens Popcorn so zum Beispiel essen, während er zum Beispiel die Bratwurst nicht runterkriegt. Und wenn derjenige ein Veganer ist, der absolut nichts mit dem Vernichten von Tieren zu tun haben will, dann ist es auch schwer, eine Bratwurst, die vegan ist, vom gleichen Grill zu nehmen. Ja, da gibt es auch Leute. Das ist natürlich, ich bin anders. Ich esse nun mal Fleisch, aber ich muss das auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sowas nicht machen.
Und wir gehen aber ins Stadion, unsere Mannschaft zu unterstützen. Wie willst du das machen mit einer Popcorn-Tüte in der Hand? Die hast du nicht in 2 Minuten alle. Eine Wurst hast du mit Brötchen. Oder ohne Brötchen, wie auch immer, hast du in 1 Minute, 2 Minuten.
Vielleicht ist auch Popcorn primär was für die Kinder. Weiß man nicht. Also ja, das ist so, wie gesagt, ich fände das
rote Geschichten, die haben.
Wenn es gekauft wird, sollen sie es machen. Wenn die Kinder daran primär Spaß haben und die dann vielleicht weniger Cola oder Fanta trinken. Patrick. Also jeder soll essen und trinken, wenn es sich für den Verein finanziell lohnt, mein Gott.
Ja, warum gibt es dann keine vegane Bratwurst? Weil letzten Endes ist die Nachfrage immer wieder da. Dann kann ich nur sagen,
Leute. Eine berechtigte Frage.
Leute, geht in die Spieltagsumfrage, schreibt rein, wir wollen vegane Bratwürste.
Es gibt Pommes. Wenn
die Nachfrage da ist.
Es gibt zumindest auch Pommes und da wurde sich nicht.
Ja, also, wie gesagt, berechtigte Frage, hätte ich genauso wenig ein Problem damit, wenn es also vegan
ist. Vegan muss, meines Erachtens muss es nicht vegan sein, aber.
Da gibt es. Ja. Sehe ich dann genauso.
Oh Gott, aber das Thema Nachfrage war halt. Und der junge Mann hat es natürlich dann nochmal.
Ich widerspreche dir da ja nicht, deswegen sage ich ja. Also, korrekt und kann es von mir aus auch geben.
Ja, und das Thema Nachfrage, weil unser Präsi das ja so erwähnt hat, wenn es die Nachfrage nicht gäbe, würden wir es nicht anbieten. Kann Jan ja gleich nochmal sagen, hat der junge Mann, der das Thema aufgebracht hat, ein bisschen schnell und gut recherchiert. So, jetzt du.
Ach, hat er gefragt, was ist da mit der veganen Bratwurst?
Oder nee, da ging es darum, weil da Präsi meinte, weil es Popcorn existiert, das machen wir natürlich nur, weil die Nachfrage da ist und weil es gekauft wird. So, daraufhin hat dann der junge Mann, der die Frage stellte, warum gibt es bei uns Popcorn, darauf reagiert. Und der hat es recherchiert.
Das stimmt.
Und die Antwort war, willst du es selber sagen? Nee. Die Antwort war also, bei dem ganzen Spiel auf der Waldseite wurden 2 Tüten Popcorn verkauft. Das ist natürlich jetzt kann sein, dass das eine große Nachfrage ist, aber ich würde eher sagen, das ist eine kleine Nachfrage.
Bei einem Spiel jetzt, wo das recherchiert.
Ja. Also die Spiele gab es ja jetzt mit Popcorn.
Frankfurt.
Ja, es war ja das einzige Heimspiel.
Jetzt müssen wir abwarten. Jetzt hat er ja bekannt gemacht, Barbara Streisand-Effekt. Vielleicht wird jetzt nächste Woche Freitag die Bude da komplett leer gekauft, weil alle sagen, oh, Popcorn wollte ich ja schon immer mal im Stadion.
Geil, vor allem mit Salz. Oder
meine Dip beim Stadion ja auch hier die kleinen Quarkhäuschen.
Ja.
Total geil. Wenn die nicht mal so voll wären, würde ich mir doch hier mal welche kaufen.
Also ich muss ja auch mal sagen, diese sogenannte Event-Charakter zerstören oder Besicke oder den haben, ich habe noch niemanden erlebt, der zum Beispiel diese Quarkhäutchen, diese kleinen Dinger, wie sie heißen, während des Spiels geholt hat. Ich habe noch niemanden gesehen, der eine Bratwurst während des Spiels in den Block mitgebracht hat. Also wenn, dann wird es immer kurz vorm Spiel maximal noch geholt, also eher weit vor dem Spiel, was ich so sehe, und wenn es noch nicht so voll ist, aber wenn die Blöcke voll sind, dann ist es sowieso nicht möglich, fehlerfrei irgendwas in der Hand zu haben, ohne dass es runterfällt, und insofern ist es dann eher komplett schwer. Aber wie gesagt, ich bin da ein großer Demokrat, würden andere Podcasts sagen, was das betrifft. Und ich finde, dass jeder das machen kann, was er will.
Na, bin ich geteilter Meinung, weil es gibt sicherlich auch eine große Nachfrage, oder vielleicht trinken viele das gerne und würden es gerne auch im Stadion trinken, diese komische Brause, die klebrige Brause aus Markranstädt. Naja, das ist aber die Nachfrage ist auch da. Aber es gibt sie nicht aus, weil wir bestimmte Überzeugungen haben, weil wir bestimmte...
Natürlich. Die gibt's nicht, weil wir sowas nicht anbieten.
Na eben, warum gibt es dann Popcorn?
Ja, na weil ich weiß nicht, der Vergleich ist jetzt schon sehr gewollt, also... Ne?
Okay, die nächste Frage war nach dem Rechtsformwechsel, da weiß ich aber nicht mehr genau, wie die Frage genau war. Nur, dass da nichts weiter verlautet wurde, wohl von Union aus, und er sich dagegen wehrt, dass wir ein Investor-Club werden irgendwie.
Ja, Hinterzimmerentscheidungen, dass die Entscheidung, warum wir eine bestimmte Rechtsform haben oder nicht haben, dass das nicht kommuniziert wurde.
Was? Hinterzimmerentscheidung bei Union? Niemals.
In Pyongyang wird er...
Ich weiß nicht, was du meinst.
Dann war die vierte Frage und die fünfte ging ums Ticketing. Die vierte, ganz berechtigt, finde ich, Ticketing auswärts. Ich habe das selber erlebt. Ich wollte gerne nach Braunschweig fahren. Du ja auch, Patrick, war eigentlich. Es war nicht möglich, Karten zu bekommen. Erstens mal musste man sich um 10 Uhr hinter der Woche am Rechner befinden. Das ist für einen Arbeiter, einen Schlosserjunge, wie ich es bin,
das stimmt,
schon fast unmöglich, das zu machen. Und dann verstehe ich nicht, bei Heimspielen gibt es ein Losverfahren, beim Ticketing für auswärts gibt es sowas nicht. Ich würde es schön finden, wenn man von den wenigen Karten, die noch übrig bleiben, weil es ja eine andere Variante gibt, wie man Karten verteilt, die möchte ich auch nicht drauf eingehen, das ist einfach so, das ist historisch gewachsen, aber von den wenigen Tickets, die noch übrig bleiben, dass man die verlost, das würde ich auch schön finden, deswegen fand ich die Frage auch sehr berechtigt. Die Antwort war, dass man sich darüber Gedanken macht, dass man das an die Leute weiterleitet und da vielleicht wirklich dieses Losverfahren einführt. Und die nächste war die Verkaufsgebühr beim Zweitmarkt, wie die sich zusammensetzt. Ich habe beim Zweitmarkt noch nicht verkauft, ich weiß es nicht.
Ich kenne es auch nicht, aber ich fand das...
Also es gibt eine Gebühr, aber ich habe dann nie darauf geachtet, weil am Ende war ich froh, dass ich mehr oder weniger mein Geld wieder hatte. Aber jetzt mittlerweile werden wir die Tickets auch so untereinander los.
Ja, und derjenige, der das als Frage aufgeworfen hatte, hatte eben das Beispiel gebracht, dass wenn er 16, ich weiß es jetzt nicht, ist nur ein Beispiel, 16 Euro für das Ticket bezahlt hat und jetzt über den Zweitmarkt verkauft und dort nur 13 Euro bekommt, warum soll er das im Zweitmarkt einstellen? Dann kann das halt einen anderen Unioner so geben. Dann kriegt er halt den Normalpreis, den Vollpreis. Mhm. Und hat eben diese Gebühr nicht verstanden. Warum wird von dem Originalpreis dann noch was abgezogen?
Achso, ich dachte, die kommt oben drauf für den nächsten Käufer.
Nee, das wäre ja dann FIFA-WM.
Nee, tatsächlich dachte ich immer, dass du dein Geld wiederkriegst, aber bei dem nächsten Käufer wird dann mal draufgeschlagen.
Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, was der junge Mann erzählt hat. Er hat es zumindest so erzählt, dass er dann ja kein... Warum soll er denn das Ticket im Zweitmarkt anbieten, wenn er nicht seinen vollen Preis dafür bekommt? Das war sein Grund und hat nachgefragt, warum das so ist. Und da hat natürlich Zinger berechtigterweise auch gesagt, er kennt sich da nicht aus, weiß er nicht, die Frage muss er mitnehmen, gibt es dann halt zum späteren Zeitpunkt.
Und dann war die sechste und letzte Frage im Prinzip, nach, dass man ja alles schon bekannt gegeben hat, wo die Männer spielen, wie lange wir da sind und so weiter und so fort, aber wo spielen eigentlich die Frauen? Eine absolut berechtigte Frage, wie ich auch finde. Allerdings, wenn man... wenn man bei deine Zeitung liest, die du mit rausgibst zum Beispiel, da war ein interessanter Artikel drüber.
Moment, ich bin nicht der Herausgeber.
Wo du arbeitest, wo du Geld, deine Bierpreise verdienst.
Genau, sozusagen. Richtig.
Da war ein Artikel drin, dass sowohl in Lichtenberg als auch bei Union darüber nachgedacht wird, das Stadion von EAB 47 zu nehmen. Lichtenberg 47.
Von Lichtenberg 47. Ich habe RB 47 verstanden. Nee,
die hießen früher Elektroanlagenbau 47.
EAB. Okay.
Und deswegen heißen die bei mir immer noch EAB 47.
Okay.
Das Stadion in der Ruschestraße, ja.
Ja, wo ich von meinem Büro rauf
gucken kann. Da kannst du raufgucken. Das Problem ist, dass da bauliche Veränderungen passieren sollen. Hat Union jetzt nicht gesagt, das erzähle ich euch. Da will Lichtenberg knapp einen Millionenbetrag für ausgeben, aber natürlich nicht, wenn sie wissen, dass Union da auch was tun möchte und unbedingt das Stadion haben will. Und deswegen ist es so ein bisschen Pokern auf hohem Niveau. Wer gibt wie viel für das Stadion? Union möchte gerne da spielen. Lichtenberg 47 würde das auch so wollen. Ja, also sind ja irgendwie verpartnert so ein bisschen, Union und L47. Aber bei Geld hört die Freundschaft halt auf.
Man muss fairerweise wahrscheinlich auch sagen, dass die Mittel bei Lichtenberg 47 noch knapper sind wahrscheinlich als bei uns. Von daher.
Ja.
Jetzt geht es aber wirklich um den Bezirk, der Geld darin stecken will.
Ah, okay.
Genau. Und es ging um eine eindeutige Summe und die L47 auch schon zugesprochen war. Aber irgendwie, das ging ums Dach. Mhm. Die haben ein provisorisches Zelt, wo sie einen Teil der Tribüne mit dem Zelt überdacht haben. Mhm. Und es ging ja darum, dass die ein richtiges Dach brauchen, was ja auch eine Bedingung ist. Mhm. Und dafür haben sie öffentliche Mittel bekommen, also die Zusage dieser öffentlichen Mittel bekommen. Und haben es aber nie abgerufen, weil sie eben pokern und warten halt, was Union macht. Wobei man sagen muss, egal welches Stadion wir nehmen, es muss in alle investiert werden. Weil sie alle nicht Bundesliga-tauglich sind. Das ist ja diese Armseligkeit von Berlin, dass wir gerade mal zwei Bundesliga-taugliche Stadien haben.
Drei.
Welches ist das dritte?
Na, da, wo Altklinik hier sein Pokalspiel drin geführt hat, das Amateurstadion von Hertha BSC.
Das ist Bundesliga-tauglich?
Das ist zumindest den Ansprüchen des DFB, der DFB-Richtlinien, der dritte Stadion in Berlin.
Vielleicht für den Pokal, aber.
Das Mommsen-Stadion weiß ich gar nicht, wie was mit dem ist. Ich war jetzt bei der IFA muss ich jetzt sagen, internationale Funkausstellung hätte ich fast gesagt, das trifft es ja nicht mehr. Nee. Weiß ich nicht, aber grundsätzlich sind die Sportstätten in Berlin wirklich rasant runtergewirtschaftet.
Eben.
Und das einzige Stadion, was man sonst noch für den Amateurbereich hatte, war das Mauerstadion an der Dimitrovstraße. Ich heute mit DDR begriffen hier. Also der Ehrensportpark, und den hat man, da ist man ja auch noch nicht fertig und noch nicht irgendwie ansatzweise in die Vollen gegangen. Also Berlin kann alles nur nicht bauen. Irgendwie, ja. Also kann viel mit dem Mund.
Ja, runterwirtschaften und nichts dafür tun, dass es wieder in Schuss kommt. Also insofern ist das eine armselige Entscheidung im Prinzip, dass wir in Berlin nur zwei, vielleicht drei Bundesliga-taugliche Stadien haben, wobei Olympiastadion und dieses Amateurstadion, ist ja ein Komplex. Mhm. Aber ich glaube, die Frauen dort spielen zu lassen, da würdest du keine Zuschauer hinbekommen.
Also Hertha könnte das durchaus tun, weil ja auch die Klientel da wohnt.
Hertha ja.
Aber wir dahin ziehen, das wäre nicht, das stimmt, das wäre zu weit. Und insofern würde ich das schon auch sehr schön finden, wenn man bei Lichtenberg 47 spielen würde. Also für mich würde es sowieso wunderbar passen und wahrscheinlich würde ich Patrick so eher dazu bewegen, dass er zu Frauen spielen geht.
Oder das Stadion Interwohlheide
fit machen.
Oder das
Stadion. Ist mir zu weit.
Oder das Stadion Interwohlheide fit machen dafür.
Das wäre die Alternative. Die wird wahrscheinlich ähnlich teuer sein für Union,
aber
würde für Lichtenberg 47 nichts bringen.
Nö, natürlich nicht.
So, dann kommen wir zurück zur Mitgliederversammlung. Wir haben Stand 3.9. 18 Uhr hatten wir 71.985 Mitglieder. Da werden einige sagen, wow, wir hatten schon mal mehr. Ja, wir hatten schon mal 187 mehr bei der letzten Mitgliederversammlung. Also 100,
du das weißt?
Ja, Ich habe die Zahlen dagegen ausgerechnet. Aha. Und 187.
Ausgetreten oder haben Beiträge nicht bezahlt worden?
Nee, warte mal, bei Beiträgen nicht bezahlt bist du nicht ausgetreten, aber ausgetreten, verstorben oder ähnliche. Also da gibt es verschiedene Varianten und da ja okay. Christian Arbeit in der Halbzeitpause immer ganz schön viel vorliest, würde ich das auch mit als Zahl nehmen. Mhm. Ja. Von diesen 71.000, also fast 72.000, waren 1.042 anwesend und 993 stimmberechtigt. Und die haben dann den Aufsichtsrat wählen sollen. Und dann gab es eine interessante Wortmeldung von einem, wie hieß der, Daniel Rahaus, der dann erstmal erklärte, dass er keine Chance hatte, sich dafür zu nominieren und dass es hier Listenwahl gibt, kann er überhaupt gar nicht verstehen und er möchte doch gerne sich auch anpreisen als Aufsichtsrat geeignet und sich zur Wahl stellen.
Das kann er ja.
Und warte mal, und dann hat sozusagen man ihn befragt, wo er denn aktiv geworden ist und dann hat er zum Beispiel erzählt, dass er eine AG Soziales mitmacht. Mhm. Ich habe ihn noch nie gesehen.
Doch, ich habe ihn zweimal gesehen, aber das ist Jahre her.
Okay. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wisst du noch was? Also gefragt wurde auch, warum er das erst auf der MV macht und nicht weit vorher schon. Und Christian Arbeit erläuterte dann nochmal, dass es entweder Listenwahl oder Personenwahl gibt. Und man sich auf Listenwahl schon geeinigt hat, weil es ja eine Liste gibt und wenn wir jetzt so abstimmen auf Personenwahl, dann müsste man die Veranstaltung wiederholen, weil da nur eine einzige Person sozusagen zu wählen ist, nämlich der Daniel Rahaus. Und
weil die anderen in der Liste nicht als Einzelkandidaten zur Verfügung stehen würden.
Genau.
Das muss man noch dazu sagen.
Genau so. Und dann müsste man eine neue MV einberufen und deswegen hat er sozusagen mehr oder weniger darum gebeten, sich für die Listenwahl zu entscheiden, was auch so ein bisschen Beigeschmack hatte, fand ich, aber wahrscheinlich sehr logisch war aus seiner Sicht. Mhm. Und die Fanszene, die organisierte, war auch sehr aufgebracht überhaupt, warum die Aufsichtsratskandidaten nicht öffentlich sozusagen diskutiert werden können, also im Voraus schon mal, dass man da beteiligt ist bei. Und sie haben dann formuliert, dass sie der Listenwahl zustimmen werden, aber bei der Wahl des Aufsichtsrats werden sie sich enthalten.
Wobei ich war ja auch zwiegespalten, muss ich sagen, jeder, der da im Aufsichtsrat als Kandidat oder Kandidatin zur Verfügung steht, hat es auch, wie soll ich sagen, hat auch die Kompetenz dazu, die stehen da zurecht. Die haben den Aufsichtsrat seit Jahren begleitet, also die waren im Aufsichtsrat. Wie wir wirtschaftlich dastehen, ist auch ein Verdienst des Aufsichtsrates, die ja natürlich das Präsidium kontrollieren, aber letzten Endes wichtige Entscheidungen müssen über den Aufsichtsrat gehen und da haben die in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahrzehnten einen tollen Job gemacht und ich hätte nichts dagegen, die Leute auch einzeln zu wählen.
Ich fühle mich zum Beispiel nicht in der Lage, im Aufsichtsrat zu sein, obwohl ich mich nicht für dumm halte, aber ich habe viele Sachen nicht gelernt. Ich kann zum Beispiel Geschäftsgebaren anderer nicht beurteilen, weil ich von Finanzen und so weit keine Ahnung habe. Und ich weiß aber, dass Aufsichtsratmitglieder haften. Mhm. Und zwar, da ist die Beweislastumkehr gilt dort. Also du musst sozusagen als Aufsichtsratmitglied beweisen, dass du alles unternommen hast, um wirtschaftlichen Schaden vom Verein oder von dem, wo du im Aufsichtsrat bist, abzuwenden. Genau. Und nicht nur, weil du ohne Wissen zugenickt hast, das reicht nicht, dann bist du haftbar dafür. Insofern ist Aufsichtsrat nicht einfach so, ich habe eine Ehrung bekommen und es ist auch nicht dieses, was gerne erzählt wird, Abnickverein für Zingler. Sondern das hat schon eine Verantwortung. Also ich will nicht bestreiten, dass es den einen oder anderen im Aufsichtsrat geben wird, der das auch als Abnickverein sieht oder einfach nur als Informationsgewinnung oder weiß ich was auch immer. Aber grundsätzlich, rein rechtlich, ist das ein anspruchsvoller Job. Ein anspruchsvoller Job, den muss man wollen.
Genau, und deshalb meine ich ja auch, dass jeder, der da als Kandidat oder Kandidatin zur Verfügung steht, die Kompetenz auch dafür hat. Ich würde alle Kandidaten auch in Einzelwahlen wählen.
Das hast du eben schon gesagt.
Genau.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Wir hatten uns ja gestern schon darüber so ein bisschen unterhalten, Ralf und Icke, wir können ja, wenn ihr wollt, auch gerne mal erzählen, wie das bei uns bei Betriebsrat bzw. Personalratswahlen in Betrieben stattfindet. Das ist ja ähnlich. Mhm. Sobald eine Liste eingegangen ist, gilt dann die Listenwahl. So ist es auch bei uns.
Genau. Ja.
Wir wählen aber in der Werkstatt bei der Straßenbahn, wählen wir Persönlichkeitswahl, also Einzelwahl.
Wird es automatisch in dem Augenblick, wo nur eine Liste existiert. Genau.
Und das hat den Nachteil, dass die beliebtesten Leute gewählt werden, immer. Also du wirst auf Platz 1 niemals jemanden haben, der am kompetentesten ist, sondern der bei allen sich, jetzt mache ich mal Anführungsstrichen, einschleimt überall. Also der beliebt ist und nicht der kritischste. Und bei einer Listenwahl legt der Listenleiter ja immer die Position fest, wie das ist. Und dann wird nach der Hand ausgemessen, wer welche Position kriegt. Da gibt es so eine Rechnung, sag mal, wenn die Stimmen sich unterschiedlich.
Genau, das hat aber nichts mit dem Auswahl, mit dem Listenplatz zu tun, was der Listeninhaber macht. Der kann selber festlegen, Jan Grobi, Platz 10, Politz auf Platz 5.
Genau, und nach der Hand wird dann ausgerechnet und du wärst dann zum Beispiel bei Platz 5, wärst du noch bei und Patrick hat seine eigene Liste als Beispiel und da sind nur zwei drauf, dann würden die beiden auch hinrücken und so weiter, also da kann man so, da kann man sozusagen eine Zusammensetzung finden, hat den Nachteil, dass natürlich nicht immer alle grün miteinander sein könnten, aber den Vorteil, dass die kompetentesten Leute meistens dann dabei sind, ja. Aber wie auch immer, führt jetzt auch zu weit. Am Ende war um 21 Uhr diese Mitgliederversammlung zu Ende und dann gab es auch richtiges Bier zu trinken, aber da war ich dann schon, ich bin dann schnurstracks zum Auto gegangen und bin nach Hause gefahren.
Also die Wahl war dann vonstatten gegangen.
Ach so,
und,
ja.
Und der Aufsichtsrat wurde mit Mehrheit gewählt. Es wurde auch ausgezählt, meines Wissens.
Es gab sogar Gegenstimmen.
Gab auch Gegenstimmen, es gab Enthaltungen, eine ganze Menge. Aber letzten Endes wurde die Liste Koch, also die Aufsichtsratsmitglieder, die es jetzt schon sind, mit einer Erweiterung, weil Jochen Lesching war ja verstorben und hat ja einen Platz, dadurch war ja ein Platz frei, wurde er ersetzt und diese Liste wurde halt mit Mehrheit gewählt durch die Mehrheit der Anwesenden.
Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, wenn die heute wäre, die Wahl, dann hätte eine Gegenstimme mehr gegeben.
Ja.
Mehr will ich dazu nicht sagen.
Ja.
Kommen wir zum Fußball?
Am Wochenende war Fußball?
Ich war...
War so schön
bis jetzt. Ich nehme mal ein bisschen raus. Ich war von unserer Wohnungsgesellschaft, Baugesellschaft, Wohnungsgesellschaft, weiß ich nicht, wie man sie bezeichnet, die baut ja nicht, war ich bei einer Veranstaltung ehrenamtlicherweise und habe mir den Flughafen Tempelhof dabei angeguckt und habe dadurch die ersten 30 Minuten des Spiels Union bei Bayer Leverkusen verpasst. Wäre es ein Spiel gewesen, was mich interessiert hätte, hätte ich die Veranstaltung abgesagt. Habe ich aber nicht. Das zur Wertigkeit.
Na, Union interessiert mich immer, egal gegen
Leverkusen. Ja, aber gegen Leverkusen ist wie Zahnarztbesuch. Also du hoffst, dass sie nicht so tief bohren.
Es gibt so also Spiele, da freut man sich drauf, aber irgendwie ist man auch froh, wenn es vorbei ist. Zum Beispiel gegen Bayern, zwei Wochen. Ja.
Aber solche Spiele, da fiebere ich meistens dahin, weil ich...
Was hat denn Sebastian damit zu tun?
Manometer. Diese Wortspiele wieder. Nein, da freue ich mich auf solche Spiele. Ich ersetze mal das Wort, weil ich immer hoffe, dass wir es den Großen mal zeigen und mal ein Bein stellen. Dass das mal wieder nicht geklappt hat, das ist ja dann ein anderes Ergebnis.
Auf Freitag freue ich mich. Da habe ich richtig Bock.
Auf Freitag, okay.
Ich nicht, da gehe ich zur Hochzeit.
Stimmt, aber Prioritäten.
Ja, natürlich. Also grundsätzlich fangen wir mit der Aufstellung an, würde ich mal sagen. Im Tor stand
die Nummer 1.
Nicht Matteo Raab, wie es auf meinem Zettel hier noch steht, warum auch immer. Sondern
unser Freddy.
Freddy Renault stand im Tor.
Überraschend, ja. Oder? Kam so ein bisschen aus dem Nüscht.
Kann ich mal ganz kurz noch was vorschieben? Bevor wir zur Aufstellung kommen, wir haben jetzt da, Renault steht wieder im Tor nach langer Verletzungspause, ich glaube, keine Ahnung wie viele Monate. Wir haben ja nun mal gegen Leverkusen schon häufiger mal gespielt. Insgesamt 18 Spiele haben wir gehabt, davon 11 Mal hat die Nachbarstadt von Köln, gewonnen. 2 Siege für uns, 5 Unentschieden. Entscheidend ist das Torverhältnis von 39-11. Für
uns?
Nein. Leider nicht. Also das sind die Pokalspiele und natürlich die Ligaspiele.
Wir haben vor der Saison ein Spiel zu Hause gegen die gewonnen, 1-0. Und wir haben es schon mal in Corona, kurz vor Corona, ein Spiel gegen die gewonnen. Und das sind so die Highlights, die mir noch einfallen. Ja. Und ansonsten bin ich der Meinung, Leverkusen abschaffen.
Ja.
Was wir vielleicht noch vergessen haben,
Nein, nicht abschaffen, weil letzten Endes den Verein, der spielt ja, der Verein soll ja auch spielen. Der Verein soll ja bleiben.
Ich habe aber noch was vergessen, ich würde nochmal zurückspringen wollen. Ja. Ich habe mich gestern mit Chris Lopata unterhalten und da kam die Sprache auf das Theaterstück und daraus will man jetzt einen Film machen. Habt ihr vielleicht schon gehört und diesen Film findet ihr in den Shownotes. Da kann man jetzt sozusagen, wie heißt das denn? Kann man unter
Crowdfunding machen.
Crowdfunding unter startnext.com/UNV kann man sich beteiligen, kann man auch einen Film gucken und die ersten 100.000 werden schon mal gebraucht, um den Film überhaupt erstmal zu schaffen. Und insgesamt planen wir mit 300.000 Euro, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe. Sollte aber möglich sein in der Union Community. Also wenn jedes Mitglied 3 Euro gibt, dann haben wir schon 210.000. Insofern weiß ich nicht. Na, mal gucken.
Okay, wir waren bei Renault im Tor. Mhm. Das war die einzige, also das jetzt wieder, endlich.
Das war nicht die einzige.
Nein, 2 Änderungen gab es ja auch noch. Mhm. Dann hatten wir Rote, wie immer. Als erste Mal in der Stadtaufstellung, das erste Mal für Union auf dem Feld Felix Udukay. Mhm. Und dann, also Udukay und Zeno Fantenbosch beide als Innenverteidiger und rechts außen Juranovic. So, dann davor Borju.
XL Kämlein.
Nein, Ebischer. Kämlein, genau.
Rutsche und Ebischer auf einer Linie noch davor und davor genau. Dann Khedira, der sozusagen Ljubicic und Latelat sozusagen in Szene schicken soll. Nee, in Szene.
Khedira auf der 10, das
ist
sich da.
Ist aber so gewesen.
Ich weiß, ich sehe es ja hier bei Flashscore auch so. Ja. Also ich dachte mir, das muss doch ein Fehler sein. Also ich hoffe wirklich, dass Castrio, Imeri am Wochenende, am Freitag spielfit sein wird. Wie gesagt, kenne ihn ja nicht, aber wir brauchen ihn.
Dringend.
Für alles, was er steht, wir brauchen ihn.
Also wir hatten ein rechnerisches 4-1-2-1-2 oder ein 4-3-3, wie man möchte. Und dagegen hat Leverkusen ein 4-2-3-1 gehabt. Und hat schon gleich in der ersten Minute wohl gesagt, guck mal, wir werden nicht nochmal verlieren. Die hatten ja davor, also letzte Woche 2-3 gegen Elversberg verloren. Und das wollten sie wohl nicht und haben sich da relativ schnell auch gezeigt. Und dann hat der letztes Jahr für 25 Millionen von Al-Qaisira gekommene Ezequiel Fernandez das 1-0 gemacht. Und da war Patrick dann, glaube ich, schon mal bedient.
Ja, ich habe es mir gerade bequem gemacht. Und ja, also wie gesagt, ich gehe in so ein Spiel und erwarte nichts. Aber wenn du dann so, kommen wir dann gleich noch auf die anderen Gegentore, die Tore so kriegst, dann ärgert man sich trotzdem. Also wenn sie uns halt ins Einschenken, weil sie sich die Dude rausspielen, was sie auch sonst gemacht haben. Aber da nach 30 Sekunden oder 35 Sekunden, freue mich, ich sag noch nebenan zu meiner Frau auf der Couch, 35 Sekunden, wir sind rechts schon wieder total offen, sage ich. Ja. So, 10 Sekunden später nicht mal war das Ding im Netz.
Und wir waren mit allen Mitspielern hinterm Ball.
Also, ja.
Das ist das Schlimme daran, dass wir es nicht gebacken kriegen, das zu stören oder das zu verteidigen, wenn alle Spieler da sind.
Ja, ich habe es nicht verstanden. Der sagt, wir gerade Anstoß, die spielen den Ball, zack, nach rechts außen auf unsere linke Abwehrseite und unmäßig viel Platz. Ich sage so, wie kann man denn schon wieder nach 30 Sekunden so offen stehen da hinten?
Ja.
Und ja, dann war in dem Moment, wo ich mich weiter aufgerichtet habe, war der Ball ja noch im Tor, dann war ich bedient.
Mhm. In der 25. Minute bin ich dann dazu gestoßen zum Spiel und konnte dann das 2:0 von Facundo Medina im August diesen Jahres für 23 Millionen von Olympique Marseille gekommen. Bewundern, bestaunen, verfluchen, wie auch immer. Ja.
Das gleiche Thema. Wir sind mit allen im Strafraum und der Typ steht frei und kann unbedrängt einköpfen.
Ich glaube, nach einer halben Stunde kann man schon sagen, das Debüt von Felix Udukay kann nur besser werden, die nächsten Wochen, Monate. Also
das Debüt ist der Remi-Gang.
Ja, er hat sich auch in der vierten schon die gelbe Karte eingeholt, weil er auch da nicht auf den Mann aufgepasst hat. Also hat dann Textilvergehen begangen. Also er war die ganze Halbzeit über nicht so auf der Höhe, leider.
Was wir hier für Wortspiele waren heute. Dann ging es zur Halbzeit. Möchtest du irgendwas über das Spiel sonst noch erzählen? Ansonsten würde ich den 13.
War die beste Phase auf jeden Fall.
19:0 Torschüsse, nicht für uns.
Ja, war die beste Phase. Wir lesen gleich noch die Union-Chancen alle vor. Okay. In der 48. Minute dann Patrick Schick, 20 für 26 Millionen von AS Rom gekommen, machte 3:0, auch völlig frei stehend.
7 Meter vor Renault.
War mir sicher, dass das abseits war.
Ja, ich auch.
Also ich war mir so sicher.
Und dann haben sie ja das Bild, aber Gott sei Dank gezeigt, ein bisschen versetzt. Ah. Also nicht bei Passabgabe, sondern kurz davor. Weil bei Passabgabe war er abseits. Ja, also ich bin mir sicher, dass das ein falsches Bild war, weil es war in Echtzeit zu sehen, dass er zu weit vorne war.
Ja, war mir sicher gut.
Aber dann würden sie doch die kalibrierte Linie nicht anlegen, nicht in dieser Situation.
Du siehst doch nur die kalibrierte Linie. Du siehst doch nicht den abspielenden Spieler das ist doch heutzutage alles möglich. Also ich sage mal, dem DFB ist alles zuzutrauen, auch dass er die kalibrierte Linie so zieht, wie er sie braucht.
Das wäre jetzt schon wieder Verschwörungstheorie, aber wir gehen mal von faktischer Richtigkeit aus, dass die kalibrierte Linie gezogen wird in dem Augenblick, wo der Pass erfolgt.
Das siehst du aber nicht. Das wäre schön, wenn sie genau das so anhalten könnten, aber du kannst und da bleiben wir immer noch bei, das ist ja unser Lieblingsthema, Abseitserkennung, automatische und weiß ich was alles, da bleiben wir dabei, 16 Einzelbilder pro Sekunde. In ein Sechzehntel einer Sekunde läufst du ungefähr 3 bis 4 Meter im vollen Sprint. Weiß ich nicht, wie man da auf einen Millimeter kommt, aber wird Menschen geben, die das können. Ich kann es nicht. Fakt ist jedenfalls, 3:0. Das Tor wurde auch vom relativ schlechten Schiedsrichter Robin Braun so anerkannt. Also der war neu, glaube ich. Der hat ich will jetzt nicht sagen, Fehler hat er nicht groß gemacht, aber ich fand auch, dass er sich ein bisschen zu einseitig verhalten hat bei bestimmten Sachen. Also er hat sehr viel für die Heimmannschaft gepfiffen und bei kann es jetzt aber nicht belegen, ist vielleicht auch nur ein Gefühl. Und bei vielen Dingen, wo ich gesagt hätte, jetzt könnte er auch mal für uns pfeifen, hat er auch laufen lassen.
Ja.
Und in der 66. Minute hat, manche kennen ihn in Berlin noch, der Ibrahim Maza getroffen zum 4:0, kam voriges Jahr für 12 Millionen von der Hertha.
Toller Spieler.
Und trippelt sich da durch. Doppelpass, trippelt sich da durch. Wir wieder mit allen Spielern hinterm Ball, aber kriegen den Ball nicht geklärt. Gut, war auch technisch gut gemacht, muss man dazu sagen, war ein schönes Tor. Aber solche Sachen muss ich verteidigen. Und da wird mir Angst und Bange, wenn ich sehe, wie wir diese Tore eben nicht verteidigt haben.
Aber wenn du dir überlegst, dass die allein dieses Jahr, in dieser Saison, in der Sommerpause, 4 Spieler oberhalb von 25 Millionen Euro verpflichten konnten, Ja, und dabei ist der billigste noch Guterres mit 26 Millionen und der teuerste ist Doué mit 30 Millionen und die eine Saison davor auch schon mal 135 Millionen ausgegeben haben für Transfers. Sie verkaufen auch Spieler, gebe ich zu, aber sie haben...
Auch nicht billig verkaufen,
sondern ja, das ist schon. Sie haben aber, wenn du ganz genau guckst, haben sie eine aktuelle, also aktuell, gerade jetzt aktuell eine Transfer Überschuss von minus 37,15 Millionen Euro, was etwa ein Drittel des Kaderwerts von Union Berlin ist. Und sie haben in den letzten 6 Jahren, und jetzt habe ich alle Transfers mit eingerechnet, Quelle ist übrigens transfermarkt.de, haben sie eine negative Bilanz von 57,21 Millionen Euro, die Bayer AG einfach so ausgleicht. Für 57...
Nein, das glaube ich nicht, dass sie das einfach so ausgleichen. Also wir brauchen jetzt nicht darüber diskutieren, die Bayer AG, dass das alles, das ganze Konstrukt, dass das alles nicht fair ist. Wenn du jetzt sagst, auf 6 Jahre gerechnet, minus 57 Millionen, wäre jetzt bei einem normalen Verein, der da oben mitspielt, auch nicht schlimm für dich. Damit will ich aber nicht, dass dieses will ich jetzt aber nicht das Konstrukt Bayer und so, dass die gewisse Dinge auch mal ausgleichen. Aber per se auf 6 Jahre gerechnet, minus 57 ja, Millionen, so, ist jetzt so nicht so viel, wenn man bedenkt, dass Leverkusen ja auch meistens international spielt. Und deswegen ist das jetzt, also da gibt es andere, aber das soll wie gesagt nicht sein, dass sich das Konstrukt Bayer verteidigt, sondern die verkaufen mittlerweile gut, aber da, um dorthin zu kommen, wo sie sind, der Weg ist halt nicht der, den andere gehen müssen.
Und ich will auch ja nicht jetzt irgendwie anfangen zu heulen darüber, dass die sich das leisten können und nicht, sondern ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass das ein nicht ganz Spiel auf Augenhöhe war. Es hatte ein bisschen was von Kindergartenmannschaft gegen eine Jugendmannschaft und die Jugendmannschaft hat sich dann dafür auch neu gefeiert, dass sie die Kindergartenkinder verprügelt haben. Aber ist okay, findet statt. Wir spielen Bundesliga, wir haben mit dem Erreichen der Bundesliga genau diese Unterschiede akzeptiert und insofern müssen wir den Wettbewerb annehmen und umso schöner, dass wir so ein paar Mal ärgern konnten. Aber diesmal war es eben nicht so. Aber auf der Mitgliederversammlung davor hat ja Dirk Zingler mal erklärt, dass wir 10 Heimspiele gewinnen müssen, um die 40 Punkte, nee, um die 30 Punkte zu bekommen und möglichst noch ein paar Unentschieden dazu holen. Dann sollte das reichen.
Fangen wir Freitag am besten mit an.
Und da ist Leverkusen auswärts nicht mit eingeplant bei den 10 Heimspielen.
Ich glaube, absolute Zustimmung. Ich glaube, trotzdem ist es wichtig, dass man. Und da bin ich mir sicher, dass das der Trainer und sein Team und mit dem Team auch machen werden, wie die Tore dann am Ende fallen. So einfach. Da lasse ich halt dann auch aus, als gerade das nach 30 Sekunden. Ne, da spielt das für mich keine Rolle, wie teuer die Spiele auf der anderen Seite sind oder waren.
Das waren unsere Fehler.
Genau. Und die Art und Weise, wie die Gegentore teilweise fallen, so muss man sich dann halt nicht schlagen lassen oder die Tore einschenken lassen. Genau.
Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist das förderlich für ein Spiel, wie zum Beispiel gegen Bayer Leverkusen, wenn du einen Torwart hast, der noch nie eine Minute Pflichtspiel gemacht hat mit seinen Innenverteidigern. Nach so einer kurzen Zeit.
Da die jeden Tag zusammen miteinander trainieren und ich glaube, gewisse Dinge sind halt einfach drin und ich glaube, ich würde das jetzt nicht als...
Ja.
Also, wenn du so willst, auch wenn du Matteo Raab reingestellt hättest, hätte der mit den beiden Leuten nach vorher auch noch nicht zusammengespielt.
Nee, hat er ja nicht.
Nee. Deswegen, also, weiß ich nicht, das wäre mir jetzt zu einfach. Also, wäre Renault jetzt nicht im Training gewesen oder so, also so aus der kalten Schulter oder kalten Hüfte wieder ins Tor gekommen, so, das wäre jetzt für mich was anderes. So war er ja schon wieder zwei Wochen, glaube ich, im Training.
Und wenn du Spieler in der Nationalmannschaft einlädst, dann spielen die auch nicht vorher miteinander.
Ja, also, es gibt auch gewisse Dinge, die hat man einfach drin, aber grundsätzlich, wenn man sich sieht, wie wir hinten stehen, und da nehme ich auch jetzt mit unserem Mittelfeld und allgemein das mannschaftliche Verteidigen dazu, da stimmt es einfach hinten und vorne noch nicht. Ne? Also wir haben es ja letzte Woche schon mehrmals gesagt, gegen Frankfurt, wie offen wir standen. Mhm. Ja, und da muss schleunigst mehr Abstimmung rein, wann laufe ich, wann mache ich welchen Raum zu. Ich kann mich nur wiederholen, wir sollten Freitag damit anfangen, weil das ist so ein Spiel, nicht nur, weil wir jetzt in Anführungsstrichen erst einen Punkt haben, wenn man an den Gegnern gemessen ist, ein Punkt okay, völlig. Aber zu Hause gegen Schalke, bei allem Respekt, wenn du die Klasse halten willst, sind das die Spiele,
die man gewinnen muss,
die wir gewinnen sollten.
Aber
nicht locker und flockig, sondern irgendwie mit Kampf, mit Leidenschaft und eben auch mit der spielerischen Qualität, die wir ohne Frage haben. Mhm. Also
genau, ich wollte jetzt nur drauf noch einwenden, wir waren immer einen Schritt zu langsam. Wir haben kein richtiges Anlaufen gezeigt, kein richtiges Zweikampfverhalten.
Mhm.
Aber das sind doch Sachen, die sie eigentlich können. Das hat doch jetzt, und wir waren auch zu weit weg von den Gegenspielern, mal davon abgesehen.
Mhm.
Das sind doch grundlegende Sachen, die eigentlich immer aufs Feld gehören. Unabhängig davon, wie gut oder schlecht jemand Fußball spielen kann. Aber das sind doch grundlegende Sachen, die jeden Tag denen im Training eingehämmert wird. Die sie sicherlich im Training auch alles richtig machen. Aber warum kriegen sie es nicht auf dem Feld so hin? Das ist bei Frankfurt,
sehr zufrieden, dass so ein schlechtes Spiel, also wir haben immer mal ein schlechtes Spiel in jeder Saison drin gehabt und dass ausgerechnet dieses schlechte Spiel gegen Leverkusen noch stattfindet, bin ich erstmal zufrieden, weil ein schlechtes Spiel gegen die früher mal bekannt für Kohle und Stahl, jetzt aber für Beton, seinen Schalker, haben, da wäre ein schlechtes Spiel zum Beispiel fatal. Die Woche darauf gegen Bayern erwarte ich auch nicht viel. Da kann wieder mal ein bisschen experimentiert werden von mir aus.
Ja.
Aber dann gegen Elversberg möchte ich dann schon, dass sich Union so ein bisschen gefunden hat, um mal die nächsten Spiele zu charakterisieren. Und dann haben wir zu Hause Dortmund. Ja, kann, muss nicht.
Vor Elversberg ist ja dann auch diese 3 Wochen Länderspielpause, ne?
Ja.
Da bin ich mal gespannt. Also du sahst es recht, wir sind uns einig, gegen Schalke zu Hause. Irgendwie müssen da 3 Punkte her. Gegen Bayern machen wir uns nichts vor. Im Normalfall wird es da kein schöner Abend.
Nee.
Dann hast du aber nochmal 3 volle Wochen, wo du fast vollständig nochmal gewisse Dinge wo du arbeiten kannst als Mannschaft, verteidigen die
wo
Spieler,
der
die jetzt,
weggekauft wird.
Spieler, die jetzt, erstmal das noch. Spieler, die jetzt spät auf dem Transfermarkt dazugestoßen sind, da kannst du einfach nochmal so ein bisschen arbeiten an gewisse Dinge. Der Imeri, wenn er jetzt tatsächlich vielleicht noch nicht fit sein sollte, ich drücke die Daumen, kann dann auch besser eingebunden sein, kann sich dann vielleicht auch mit den Spielern da vorne im Training einspielen. Also, und vielleicht kommt ja auch nochmal einer.
Free Agents. Und nach dem Spiel war eigentlich das Schönste, die Pokalauslosung, die Alexander Bommes im ARD gemacht hat und die dadurch an Langatmigkeit nicht zu überbieten war.
Habe ich gar nicht gesehen.
Ja, ich aber.
Aber
wir wurden relativ zeitig gezogen, wir wurden gegen den ersten FC Köln gezogen. Aus meiner Sicht ist das ein Los, was man akzeptieren muss sowieso, aber was auch anders als Leverkusen auswärts oder Bayern auswärts oder noch schlimmer, da bei Halle rum, da bei dieser Truppe da auswärts, ist das ein Los, was man auch erfolgreich bestreiten kann. Also in Köln haben wir zumindest zur Bundesliga-Zeit nochmal gut ausgesehen. Wir haben in Köln mal die erste Tabellenführung, die wir jemals hatten, geholt. Und danach ist dann ein Rückspiel.
Eine Woche später bei uns dann. Aber
nee, eine halbe Woche später.
Eine halbe Woche. Aber wir waren ja noch nicht, also ich denke, wir sind noch nicht ganz durch mit dem Thema. Ich hätte nämlich noch 1-2 Fragen.
Na, frag doch.
Es war ja eindeutig zu sehen, dass wir ein Problem haben bei der Raumaufteilung. Das heißt, liegt das am neuen Spielsystem? Fragezeichen. Weil es ist auffällig, dass das Mittelfeld und die Abwehr, die schieben nicht nach. Das heißt, in dem Augenblick, wo der Ball ins Mittelfeld kommt, müsstest du eigentlich mit schnellen Spielern hinlaufen. Uns fehlt die Schnelligkeit, damit entstehen Räume und damit hat Bayer sofort die Bälle wieder abgefangen und wieder postwendend an uns zurückgeschoben. Also in unserer Spielerhälfte.
Willst du antworten?
Und da würde ich jetzt nur die Frage stellen, also liegt das am Spielsystem? Und zweitens, muss Khedira ersetzt werden?
Also ich sehe Khedira alles überall, nur nicht auf der 10. Also ich verstehe gar nicht, warum der da so weit vorne immer. Vielleicht liegt es daran, dass aktuell kein anderer Spieler dort spielen kann.
Du könntest den Ebischer da hinsetzen. Das ist
ja, eigentlich seine Position. Könnte vielleicht sein, ja.
Castro Imeri.
Ich würde vielleicht auch, tut es der Mannschaft gut, also ich würde niemals jetzt Kommando zurück im Sinne von, okay, wir gehen zurück auf die Fünferkette. Also das würde ich gar nicht erst machen, diese Theater. Ich würde das jetzt durchziehen. Ich würde aber vielleicht halt statt 4-1-2-1 auf 4-2-3-1 zum Beispiel gehen. Also dass man halt mit einer Doppelsechs vor der Abwehr, damit die Räume vielleicht durch zwei Spieler noch so ein bisschen verdichtet werden, damit wir einfach nicht so anfällig sind, wenn wir eben gegen Mannschaften wie Schalke, Leverkusen oder Frankfurt, Leverkusen. Bei Schalke muss man auch gucken, die haben auch schnelle Spieler und auch technisch gute Spieler da vorne, dass wir da einfach nicht so leicht auszuspielen sind. Ja, das war ja gerade gegen Leverkusen und Frankfurt enorm. Das wäre vielleicht eine kleine Korrektur, die man überlegen könnte, aber grundsätzlich würde ich am System A weiterhin festhalten. Und wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, es hat einfach auch ein bisschen was mit Abstimmung und gewisse Dinge einstudieren. Und wir haben ja auch schon festgestellt, dass die Vorbereitung alles andere als optimal war mit den ganzen Testspielen und so zerhackt. Und dann kamen eben die Transfers erst sehr spät. Ja, also wir brauchen ein bisschen Geduld. Horst Held hat heute auch im Kicker gesagt, also der war ja Medienrunde heute, dass der Trainer diese Zeit natürlich auch bekommen wird. Also alles andere wäre ja auch ein bisschen, ne? Aber man war sich von vornherein bewusst, dass das, dieser Wechsel vom System eben auch eine Sache wird, die mit in die Saison genommen werden wird.
Aber nun ist Khedira...
Darf ich noch ganz kurz dazu sagen? Mir kommt jetzt so vor, aber auch bei den Frauen, als ob Union ein großes Problem gerade mit Laufbereitschaft hat. Also wenn ich Fußballspiele so im Stadion gestern gesehen habe oder auch gegen Frankfurt im Stadion, dann kommt es mir immer so vor, als wenn ich früher mit so einer Tippkick-Figur Fußball gespielt habe. Also immer der hat sich bewegt, der gerade den Ball am Fuß hatte und alle anderen sind stehen geblieben. Und dieses statische Spiel fällt mir bei unseren beiden Teams, Bundesliga-Teams, auch auf. Und ich weiß nicht, woran es liegt, warum wir neuerdings nicht mehr laufen. Und zu der Frage Khedira, ja oder nein, bin ich bei Patrick. Also offensiv, Khedira war schon immer ein Zerstörer.
Definitiv.
Und ist auf der 6 mit Sicherheit besser aufgehoben als auf der 10. Oder auf der 9 werdet, wa?
Aber Spieleröffnungen sind auch nicht sein Ding.
Aber Spieleröffnung war noch nie sein Ding und dafür ist er auch nicht geholt worden. Insofern würde mich das wundern, wenn er das plötzlich kann. Dafür ist eigentlich Alyosha Kemlein mehr oder weniger geholt worden und dass Alyosha Kemlein so defensiv dabei steht, halte ich für falsch, aber ich bin jetzt auch nicht der Trainer, ich kann das nicht entscheiden. Vielleicht wollen die Spieler auch genauso spielen. Fakt ist jedenfalls, dass ich auch einen Rani Khedira nicht abschreiben würde. Also,
nein. Ich würde auch nicht alle in Frage stellen. Also, ne, wie gesagt, es kann sein, dass das jetzt gegen Mannschaften, die eben ein bisschen mehr auf unserem Niveau sind, dass wir das Freitag ganz anders aussehen. Also das ist jetzt, wir werden sehen, was wir am Montag sagen, wenn wir hier sitzen.
Wir haben es jetzt bei den Frauen und bei den Männern gesehen. Wir haben ein Problem im Spielaufbau. Wenn ich die Abschläge von Freddy gesehen habe, die gingen teilweise ins Nirvana. Die Spieler standen links im Feld und der Ball ging da rechts irgendwo.
Ich glaube, das war aber auch schon immer so eine Sache bei allen seinen Stärken, was Freddy nicht so gut hinbekommen hat, glaube ich. Ne? So Abschläge, alle lange, jede Form von langen Bällen.
Aber ich fand zum Beispiel die Abschläge deutlich besser als gegen Frankfurt.
Das stimmt.
Wo diese, weiß ich nicht, wo das herkommt, aber auch gestern bei den Frauen genau das gleiche. Dieses Versuchen aus eigenem Strafraum ausspielen. Warum?
Bei den Frauen fehlt mir natürlich so ein bisschen der Durchblick, aber da kriege ich es natürlich mit. Es gab ja auch bei den Frauen viele Neuzugänge. Ne?
Ja.
Und dann ist es halt einfach so, dass manche Dinge dann noch einfach Zeit brauchen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Gegner, also bei Bayern weiß ich natürlich, bei den Frauen zum Saisonstart, aber
ja, waren die Besten.
Wie gut Frankfurt jetzt ist.
Naja, das Problem ist ja, du.
Aber man muss der Sache dann einfach mal Zeit geben und auch wenn man sich ärgert und man muss natürlich auch Dinge, die grundsätzlich, das kannst du bei Männern und bei den Frauen machen, Dinge, die einfach schlecht waren, musst du natürlich ansprechen, aber ich würde deine Grundidee vom Spielen, die du haben möchtest, würde ich nach solchen Spielen oder nach zwei durchwachsenen Spielen nicht sofort immer in Frage stellen und dann alles über Bord werfen. Ich glaube, das ist das Schlimmste oder den größten Fehler, den du machen kannst.
Aber andere Mannschaften analysieren uns, machen Videobetrachtungen wahrscheinlich oder gucken einfach auch das Spiel. Und wenn die sehen, dass du unsere Verteidigung einfach nur anlaufen musst, um die in Angst und Schrecken zu versetzen und Ballverluste zu provozieren.
Deshalb ist es ja wichtig, daran zu arbeiten, damit können die das gerne machen. Ja. Aber dann, wenn du daran arbeitest, stellst du gewisse Fehler. Oder eben, was ich jetzt auch schon mehrmals gesagt habe, wenn du hinten so offen stehst, weil gewisse Räume nicht zugelaufen werden, das wird ja dann eigentlich ist ja unsere Hoffnung, dass das mal abgestellt wird. Und dann können die das gerne alles studieren und hoffen, dass es wieder klappt. Aber wenn die Mannschaft sich weiterentwickelt, wird es eben nicht mehr klappen.
Und wie sagt man so schön im Phrasen, Rom wurde auch nicht an dem Tag gebaut. Ja. Also insofern ist alles, also natürlich werden Spiele von anderen Mannschaften analysiert und man rechnet sich einen Schlachtplan aus, wie man das macht. Aber ich glaube zum Beispiel auch, wenn wer Sonntagsfernsehen geguckt hat oder Fußball geguckt hat, das Spiel um 17.30 Uhr Frankfurt gegen
Augsburg,
da hast du eine erste Halbzeit gesehen, wo du gesagt hast, okay, hier ist klar, wer gewinnt. Hm. Und dann waren 20, 30 Sekunden in der zweiten Halbzeit gespielt und es stand genau andersrum. Also stand
sagen, ich habe 2 Minuten zu spät umgeschaltet, zack, Spiel gedreht.
Und dann hat Augsburg da einen Sturmlauf hingelegt und Frankfurt wusste ja nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist. Und damit will ich eigentlich sagen, es ist auch irgendwo immer alles Glück. Also die Tabelle lügt immer, sagt man ja so schön. Es ist alles eine Momentaufnahme. Und sag mal, du spielst den entscheidenden Platz, Pass irgendwann mal irgendwo bei irgendeinem Spiel so mustergültig, dass du plötzlich in 1-0 in Führung gehst und hast danach vielleicht einen kompletten Lauf und die andere Mannschaft weiß überhaupt nicht mehr, was das ist. Und wenn wir zum Beispiel gegen Leverkusen, um mal zum letzten Spiel zurückzukommen, wenn wir da nicht gleich in der ersten Minute das Tor gekriegt hätten, sondern hätte wenn und aber, weiß ich, aber wenn du sozusagen die Verunsicherung, die sie aus dem Elversberg-Spiel mitgenommen haben, darauf aufgebaut hättest und du hättest sie, sag mal, 20, 30 Minuten beschäftigt und dann wirklich mit André Ilic zum Beispiel wieder einen Spieler, den du auch anspielen kannst, der Bälle ablegen kann, und hättest sie dann sozusagen, hättest mit 2-0 geführt, ich glaube, Bayer wäre da nicht mehr aufgestanden von, weil es eben so, das ist auch Kopfsache irgendwo, Fußball vor allen Dingen, und ich traue Mauro Lustrinelli absolut zu, dass er in die Köpfe der Spieler kommt. Was ich übrigens schön finde, ist, dass er mit der Mannschaft immer mitgeht und sich bei den Fans bedankt, und was ich auch sehr schön fand, war, dass trotz des vielen Geldes, was Bayer Leverkusen investiert hat, man die ganze Zeit im Stadion nur Union-Fans gehört hat und es war noch nicht mal voll der Auswärtsblock.
Also auf jeden Fall hat man ihn gut gehört, ja. Ich höre jetzt auch gar nicht immer so beim Spielen. Dann.
Wobei das ja manchmal auch Absicht ist, der übertragenden Sender, um einfach die bestimmte Fangesänge
einzufangen. Stellenweise war es auch ziemlich laut von der Leverkusener Seite aus. Aber ich meine, diese in Gänze war wenig Stimmung trotz dieses Ergebnisses eigentlich. Also sprich, nicht überall wird Fußball so angenommen wie bei uns. Aber ist ja auch egal und spielt auch keine Rolle. Ich denke, das war jetzt auch mit den Männern, oder?
Genau.
Haben wir noch irgendwas?
Na, wir wollten ja noch was zu den Chancen von Union sagen. Okay, Haken dran, gab keine.
Nee. 5 Schüsse Ach, Richtung Mensch. Tor,
ja.
Aber kein aufs Tor.
Nee.
Ach Mensch, das hab ich ja nicht mitgeschrieben, ja.
Ja.
Ich habe nicht mitgeschrieben, dass es nicht gab. Ja.
Tja.
Haken dran, hast du
so gesagt. Ich würde jetzt tatsächlich zu den Frauen kommen, Patrick. Wenn du möchtest, kannst du bleiben.
Nee, verabschiede mich. Hab auch ganz schön Hunger.
Dann sagen wir tschüss, Patrick.
Tschüss, ihr alle.
Und ich habe jetzt hier so eine Taste gefunden. Ich mache dich dann einfach stumm.
Alles klar. Viel Spaß euch noch. Schöne Woche. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Jetzt ist er weg.
Na, noch nicht.
Naja, weg ist er nicht, aber sozusagen für uns weg.
ciao.
Kommen wir zu unserem gestrigen Spiel, den Aktionsspieltag Nachhaltigkeit vom DFB.
Ja.
Da habe ich auch einen QR-Code, den habe ich heute schon über den Blue Sky-Account von Kick an weiterverbreitet. Ich habe ihn auch hier zu liegen, aber ich kriege ihn sozusagen mehr oder weniger nicht in die Webseite drin, weil ich natürlich zu doof bin, das darin zu machen. Und insofern müsst ihr mir das glauben, die Adresse werde ich vielleicht, die www-Adresse werde ich vielleicht hinterlegen in den Show Notes. Wo bin ich denn? Finde ich interessant, dass es die Möglichkeit der Bewertung eines Spieltages gibt, der am Montag um 18 Uhr ist und überhaupt nicht nachhaltig war, dadurch, weil er viele Leute ausgeschlossen hat. Zum Beispiel Kinder.
Und Auswärtsfans.
Auswärtsfans und ja auch Berufstätige.
Also man muss dazu sagen, es gab ja, also wir haben ja die Zettel mit verteilt und ich habe ja mit vielen auch gesprochen, denen ich die Zettel in die Hand gedrückt habe.
Stimmt, du hast sie verteilt.
Ja, nicht nur ich, aber ich habe auch mit verteilt und man hat mich immer groß angeguckt und hat immer, wie Umfrage sagen, naja, der DFB will wissen, warum es bei uns so voll ist und warum bei uns auch zu Montagsspielen so viele Leute kommen. Ach, ja, müsst ihr die Umfrage machen. Macht einfach mal mit.
Ich habe schon gemacht.
Sehr gut. Und da muss man dann natürlich dazu sagen, dass die aktive Fanszene von den Frankfurtern, die Nutria-Bande, erklärt hat und die ja sonst zu jedem Spiel ihres Teams fahren, die haben halt erklärt, nein, für die längste Auswärtsfahrt, die sie haben in dieser Liga, schon wieder auf einen Montagabend. Dass sie da nicht mehr bereit sind, Urlaubstage, Krankenscheine zu investieren, um ihr Team Montagabend 18 Uhr in Berlin zu begleiten, was für sie die weiteste Auswärtsfahrt ist. Also 1000 Kilometer hin und zurück. Und deshalb war ein Stimmungsboykott oder Teilnahmeboykott von den Frankfurter Fans.
Also original war natürlich, ist es natürlich so, dass wir das eigentlich jedes zweite Wochenende haben.
Ja.
Dass wir 1000 Kilometer hin und zurück fahren, weil wir nicht so privilegiert sind und alle Bundesliga-Spielorte rund um Frankfurt sind, sondern nicht rund um Berlin sind, sondern mehr rund um Frankfurt sind. Nichtsdestotrotz, Montag 18 Uhr heißt, du musst mindestens einen Tag Urlaub nehmen, eigentlich sogar zwei Tage Urlaub. Ja, wenn du musst mindestens eine Hotelübernachtung nehmen, weil du kommst um 20 Uhr nicht mehr nach Hause. Und das ist am Wochenende schon furchtbar, irgendwo um 18 Uhr zu spielen. Aber warum nicht einen einheitlichen Spielplan Sonntag 14 Uhr? Das habe ich auch so in diesem Bewertung des Spieltages drin geschrieben, dass ich schon der Meinung bin, dass man Sonntag 14 Uhr für die Frauen grundsätzlich machen kann. Wäre natürlich schade, wenn wir dann um 15.30 Uhr auf den Sonntag spielen, aber trotzdem noch auszuhalten grundsätzlich. Aber oftmals werden wir eher Sonnabend spielen oder freitags mit den Männern und dann wäre Sonnabend 15.30 Uhr Bundesliga Männer, Sonnabend 14 Uhr oder meinetwegen auch 14.30 Uhr Bundesliga Frauen und das einheitlich, dann wäre allen geholfen und dann kann man diese ganze Champions League Gedöns gerne auf den Dienstag und auf den Mittwoch machen, damit die dann ihre Plätze haben und die Euroleague und die Conference League auch auf den Mittwoch beispielsweise, dann können sie auch ihr Geld unter der Woche verdienen, aber nicht auf Kosten aller anderen. Diese Sonntagsspiele der Bundesliga-Männer müssen aufhören. Ja, da soll die zweite Liga auch gerne spielen von den Männern. Also das wäre dann auch sozusagen ihr einheitlicher Spielplan. Natürlich kann die zweite Liga auch gerne ihre Freitagsspiele haben und meinetwegen auch ein, zwei Sonnabendspiele. Aber primär sollte es feste Zeiten geben, dass man sich darauf verlassen kann und dass es ein Wettbewerbscharakter ist. Und solange das nicht so ist, ist es nicht nachhaltig.
Wobei wir hier bei den Frauenspielen sind, das ist ja noch mal extremer.
Da ist es noch extremer, aber Gott sei Dank das letzte Mal.
Ja, das stimmt.
Denn nächstes Jahr, also dieses Jahr werden ja die Rechte neu ausgeschrieben. Und da der DFB nicht mehr mitmacht, sondern die Vermarktung der Vereine selber in der Hand genommen haben, wird es wohl unwahrscheinlich sein, dass wir nochmal ein Montagsspiel haben. Wenn doch, müsste man Zingler fahren, aber alle Tassen im Schrank halt.
Ja, und deshalb war dieser Tag bei allen Frauen-Bundesliga-Spielen. Bei allen Bundesligaspielen der Frauen an diesem Wochenende unter diesem Protest ausgeschrieben, dass man diese Montagsspiele abschaffen muss. Und dafür galt halt 14 Minuten im Prinzip kein organisierter Support in allen Stadien. 14 Minuten, warum? Weil 14 Teams, für jedes Team eine Minute, sodass am Ende nach 14 Minuten der organisierte Support losging und bis dahin ist wirklich mucksmäuschenstill im Stadion war. Also verhältnismäßig.
Ich muss nochmal zurückgehen zur Union selber. Wir haben ja, also Union behauptet ja selber immer, dass sie Frauen und Männer gleich behandeln. Bei den Frauenspielen sind aber deutlich weniger Getränkestände offen beispielsweise. Also es ist immer schwieriger, sich was zu trinken zu holen.
Ja, und da weniger Zuschauer.
Ja, mag sein, aber es ist nicht die Hälfte der Getränkestände, sondern weniger als die Hälfte der Getränkestände. Und okay, letztes Mal waren 17.000 Zuschauer, das sind nicht deutlich, also sind zwar deutlich weniger als 22.000, aber immer noch so wenig oder so viele, dass das nicht ausreicht. Und was ich auch ganz furchtbar finde, ist nur 1,5 Stunden vorher einzulassen. Und wir hatten beim Einlass diesmal einen neuen Supervisor. Der hat dafür gesorgt, dass die schon anstehenden Leute nochmal getrennt wurden. Meine Frau musste zum Beispiel dann plötzlich, obwohl wir ganz vorne am Zaun standen, an der Tür sozusagen, musste sich dann hinten bei den Frauen anstellen, weil man hat ihr gesagt, da kommst du nicht rein in den Eingang, sondern wir haben ja einen Eingang nur für die Frauen und da gehen auch nur Frauen und alle anderen beiden Eingänge, mehr waren nämlich nicht, sind ausschließlich für die Männer. Und man hat dann auch vergessen, die Tore aufzuschließen. Also das heißt also, mit Einlass 16:30 war dann bei den Frauen auch wirklich Einlass. Aber meine Frau war dann doch vor mir drin, weil mein Tor, wo ich stand, das hat ein bisschen der Schlüssel gehakt und da konnte man nicht aufschließen. Und dann stand man vor verschlossener Tür. Und die Eingangskontrollen und auch das, lieber Verein, sollten nochmal überdacht werden. Also so stark, wie ich bei den Frauen kontrolliert werde, jedes Mal übrigens, nicht nur diesmal, jedes Mal werde ich bei den Männern nie kontrolliert. Das muss ja einen Grund geben, warum man das macht. Und ich finde, wenn man Frauen und Männer gleich behandeln sollte, sollte man auch die Eingangssituation und auch das Drumherum gleich behandeln. Das passiert nicht. Finde ich nicht so schön.
Da muss ich mal kurz einhaken, weil ich war ja aufgrund dessen, dass ich ja diese Umfrage mitverteilt habe, mit einer Arbeitskarte vor Öffnung der Stadiontore im Stadion und hatte mich praktisch am Haupteingang, Haupttribüne, also vorne hinterm Zeughaus, war mein Platz und habe dort alle, die reinkamen, bedient. Und der Andrang beim Fraueneingang, wie auch bei den beiden anderen oder drei anderen Drehkreuzen, der war so minimal, da musste keiner anstehen.
Okay, bei uns. Ich bin von der S-Bahn-Seite ausgekommen.
Hinten an der Walze, Biergarten,
ja, nee, genau. Walze-Seite. Hm. Doch, im Prinzip ja. Sozusagen von der Abseitsfalle auskommend, ja. Gehe bei dem Eingang immer rein. Da war das eben so. Warum, also wie bei anderen Eingängen war, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich auch schon am Zeughaus reingegangen bin und genauso streng kontrolliert wurde.
Streng will ich jetzt nicht bezweifeln, aber der Andrang war so gering, dass das im Prinzip schnell ging.
Ja, hätten wir wahrscheinlich auch machen sollen. Man sagte mir dann, der Ordner, der mich dann sozusagen kontrolliert hat, sagte, wir haben ja auch einen neuen Supervisor und der, kann ich so nicht sagen, was er gesagt hat, weil ich will ihn ja nicht bloßstellen, aber mit anderen Worten, der hatte nicht so richtig im Griff. Ich habe da mit ihm mich nochmal unterhalten, mit dem Supervisor. Und der hat gesagt, was ist denn ein Problem? Bist du da drin? Mhm. Ja. Hat er nicht verstanden, das Problem. Also, aber ist okay, kann man machen. Jeder lernt mal dazu. Und wenn wir dabei sind, dass er sich irgendwann einspielen muss, wie er vorhin schon gesagt hat, bei den Spielern und Trainern, dann auch beim Supervisor. Insofern ist das nur eine Sache, die ich mal kurz loswerden wollte. Für den Club. Es gibt immer Verbesserungspotenzial und am besten man spricht es an und frisst nicht in sich hinein.
Genau, dafür gibt es ja die Spieltagsumfrage.
Genau, da habe ich auch schon überlegt, aber vielleicht schreibe ich was dazu, weiß ich nicht.
Ja, wobei die eine Situation bei den Frauen wirklich eine andere ist als bei den Männern. Noch, muss man dazu sagen. Kann sich ja jederzeit ändern. Mhm. Aber
wir hatten vor dem Spiel noch Verstärkung bekommen mit Lina Hauseke, die Kapitänin von Werder Bremen.
Aus meiner Heimatstadt, Halle an der Saale.
Ja. Und geboren. Judith Pujol, nicht Pujol, wie ich gelernt habe, sondern Pujol. Basken von Wolfsburg gekommen. Dafür sind Katja Oschmann, mit der du dich geschrieben hast, und
Moraito
gegangen. Ne?
Nach Luzern. Mhm.
Und jetzt muss ich mal husten, aber nein, drück's mal. Und Nadine Westerhoff hat das Spiel leitet. 5.717 Zuschauer sind auf dem Montag trotzdem dahin gekommen. Danke für jeden Einzelnen, auch wenn wir beide zwei von denen waren.
Ja.
Also danke an die 5.715, die mit uns da waren.
Genau. Aber es war ein trotzdem stimmungsvoller Abend. Aber du wolltest ja noch was zum Inklusionsverhalten vom DFB sagen.
Gestern hätte ich es gemacht. Ich habe das Spiel heute nochmal geguckt. So viele falsche. Also die Ecke, ja. Die Ecke, die sie gegeben hat in der... jetzt muss ich gucken.
Es war noch in der ersten Halbzeit.
Es war in der ersten Halbzeit. Achso, hier in der 8. Minute macht Mehmedi einen Freistoß nach Halten, in Anführungsstrichen, von Aileen Campbell. War kurz gezogen, aber war nicht weltbewegend, aber wurde eben als Foul gewertet. Und Mehmedi schießt den Ball ins Aus.
Ins Torwart aus.
Ins Tor aus. Und die Schiedsrichterin war der Meinung, irgendjemand wird schon noch dran gewesen sein. So weit kann man den nicht ins Aus schießen.
Nicht die Schiedsrichterin, sondern auch der Linienrichter.
Ja, die Zuschauer alle waren der Meinung, der Ball wird wohl zum Abstoß gegeben. Und das Schiedsrichterteam hatte exklusiv eine andere Meinung und hat zur Ecke gegeben. Was dann natürlich 14 Minuten lang beim Schweigen immer wieder dazu gipfelte, dass jede Entscheidung mit Ecke kommentiert wurde.
Ja.
Und das musste die Schiedsrichter dann auch sicherlich hören, weil es gibt ja dann nichts anderes, dann hört man dann auch gut. Sie hat sich auch nicht anmerken lassen. Aber ansonsten waren viele Entscheidungen, kann man geteilter Meinung sein. Die kann man anders bewerten, muss man aber nicht. Falsch waren sie. Außer dieses Aus waren sie nicht. Insofern ziehe ich meinen Inklusionstag wieder zurück.
Gut, aber trotzdem ist die Kritik die Linie. Weil meines Erachtens viele Fouls gegeben wurden für Frankfurt, die in gleicher Intensität bei uns nicht gegeben wurden. Also sei es das Ziehen am Trikot, sei es Reinrauschen, sei es Zweikämpfe. Ich habe das Spiel jetzt nicht nochmal im Real Life gesehen, aber wo ich von Spielverlauf sagen würde, eindeutig keine ordentliche Linie, also keine richtige Linie, war immer mal so nach gut dünken.
Hatten wir allerdings auch nicht in unserer Aufstellung.
Nee.
Also AFTV zum Beispiel ist von einer ganz anderen Aufstellung, also Positionsaufstellung ausgegangen als die Marie-Louise Eter verfasst hat. In meinen Augen haben wir gespielt mit Tomke Schneider und Samantha Steuerwald in der Innenverteidigung mit Judith Steinhardt und Will Jansens auf Außen in der Verteidigung. Davor sollte eigentlich eine Viererkette sein, war da aber nicht. Davor Naika Reisner, Lisanne Greve und Lina Hausicke, wobei letztere beiden ein bisschen in der Mitte spielten.
Genau.
Und dann wusste ich nicht genau, wer die vierte Frau sein sollte, weil sowohl Aileen Campbell als auch Lia Kamper beide ein bisschen davor gespielt haben. Mhm. Und dann war vor Jill Jansens Jackener sozusagen und Lisa Heiseler war auf der anderen Seite so ein bisschen noch weiter vorgeschoben als alleinige Spitze. Und das hat man auch gemerkt, dass es da keine Verbindung gab.
Was ich auch als Fehl... Also ich will, und Louis hat ihre...
Na, die Böhe hier im Tor, weil Kara Bösel immer noch verletzt ist.
Und wir haben uns schon mal drüber unterhalten, auf der Linie Nadine Böhe 1A.
War super gestern.
War super, wir kommen gleich noch dazu. Aber ich denke, meine Louis wird sicherlich im Kopf haben, warum sie Heisi nach vorne stellt.
Mhm.
Ich finde es ein Fehler, weil sie eindeutig ihre Stärken nicht im Sturm hat, also nicht im Vollenden von Situationen, sondern vom Kreieren von Situationen. Aber da haben wir wieder das Thema, das Mittelfeld, was Union jetzt hat, ist praktisch übervoll, proppelvoll.
Wir hatten dann auf jeden Fall ihr habt einen Banner aufgehangen, alle vereint gegen Montagsspiele.
Mhm.
Das war auch gut zu lesen, weil das natürlich Fernsehgerecht aufgehangen wurde.
Natürlich, es waren die 14 Minuten, da hing dieses ganz große Banner. Das hing in jedem Bundesliga-Stadion, also nicht unseres, sondern hatte jeder seins.
Mhm.
Und das haben wir nach 14 Minuten dann wieder abgemacht.
Genau, und jetzt ist er endlich raus. Ja, und dann weiß ich nicht, wollen wir chronologisch trotzdem vorgehen?
Ja, das ja, okay. Genau.
In der vierten Minute kam die erste vielversprechende Aktion, aber der Pass von Jill Jansens war über den Kopf von Lisa Heisler rüber weit ins Tor aus. In der fünften Minute verliert Dose den Ball. Lia Kamper ist aufmerksam und marschiert aufs Tor zu, lässt sich aber ein bisschen abdrängen und sieht die frei neben ihr laufende Lisa Heisler nicht, weil sie ein bisschen versetzt im Rücken lief.
Genau, und da sind wir wieder beim Thema, das uns den ganzen Abend begleitet hat.
Und schießt ans Außennetz. Denn in der siebten Minute pfeift die Schiedsrichterin und weil sie gesehen hat, dass Lisa Gräfe am Bein blutet, also Bluten für Union sozusagen auf einem anderen Niveau, und schickt sie raus und die musste dann behandelt werden und war gute vier Minuten draußen. Mhm. So lange waren wir in Unterzahl. Dann kam dieser Mimeti-Freistoß, den wir eben schon beredet hatten. Dann war Aki Götz, weiß ich nicht, wie es ausgesprochen wird. Am besten, man sagt die Lara, dann ist es einfacher, die aus 20 Metern in der 9. Minute haarscharf am Pfosten vorbeischlänzt. Mhm. Naika in der 20. Minute mit Tempo in den 16er legt ab auf Heisi, wohl unsere beste Chance, fand ich. Heisi trifft den Ball nicht ganz und der geht wirklich, sag mal, 15 Zentimeter am Pfosten vorbei, mhm, außen. Das wäre schön gewesen, wenn das Tor gewesen wäre, weil dann wäre das Spiel anders gelaufen. Denn kam die beste Szene von Frankfurt, fand ich. Freigang steckt auf Rezo durch. Der Schuss von Rezo wird zweimal vom Tomke sozusagen geblockt. Mhm. Und der Nachschuss von Mehmeti, den hält Nadine Böhi in 1A-Manier.
Also das war eine Situation in der Gesamtheit, wo man einfach jubeln, applaudieren musste, weil es einfach Tomke, die sich zweimal reinwirft in diesen Ball, und dann Nadine Böhi, die den Ball auch noch klasse hält. Also das war schon eine tolle Situation.
Währenddessen, das habe ich aber nicht nochmal gefunden, beim Review, wurde irgendwann Naika, hat sie den Ball so abtropfen lassen, also wurde von Judith Steinhardt geschickt, hat den Ball in ihrer Manier so durchgelassen, dass sie sich umdreht und dann losrennt. Und dann hat die Frankfurterin, ich meine, dass es Lürsen war, weiß ich aber nicht genau, sie sozusagen festgehalten, dann gab es für Freistoß, aber keine gelbe Karte. In meinen Augen war taktisch. Mhm. Hätte man zwingend gelbe Karte geben müssen. Apropos Lina Lüsen, die hat mich sehr stark an Stumpen von Knorkato erinnert, weil sie eine schwarze Trainingshose unter ihrer Turnhose trug. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es weiß. Also sie hatte sozusagen ein schwarzes und ein weißes Bein.
Das ist legal. Was? Normalerweise sind die Unterhosen doch die Farbe.
Nee, die hatte so ein Verband gewesen sein. Ja, ja. War schwer zu erkennen, aber Stumpen habe ich mal in der Sauna getroffen. Der ist wirklich auf der Innenseite komplett tätowiert. Also, ja, manche haben ihn auch schon nackt gesehen. Außerhalb der Sauna. Wenn man beim Knorr-Kater-Konzert war, der ist eine Seite gar nicht tätowiert und andere Seite komplett. Und insofern hat mich das daran immer wieder erinnert. Denn kriegt Heisi ein Zuspiel von Lia Kamper. Aber Heisi verspringt der Ball. Anders. Heisi ist der Ball versprungen, aber der geht trotzdem zu Lia Kamper und die schießt. Und da hat sich Dorsun in den Schuss geworfen. Die fand ich übrigens, Sarah Dorsun hätte ich Ojana verpflichtet, aber die ist auf jeden Fall eine Spielerin, die nicht groß auffällt, aber wirklich viel gemacht hat. Und dann gibt es in der 26. Minute ein Freistoß, den man auch geben kann, den man aber nicht geben muss. Memedi auf den Kopf von Laura Freigang. Mhm. Und die steigt auch sehr hoch und kann den auch mit Druck spielen. Und der wäre genau zu Nadine Böhi-Jang, aber Lina Hausicke hatte noch irgendwie die Idee, den Ball abzufälschen und hat ihn dann unhaltbar abgefälscht. Und dann stand es 1-0 für Frankfurt.
Ist der Ball trotzdem durch die Beine?
Nee.
Das sah im Stadion zumindest so aus.
Ja, deswegen, also war wirklich viel schlimmer, als man denkt. Also wirklich, Nadine war schon sicher, dass er den hat. Und plötzlich wird der Ball so 1,5 Meter vor ihr abgefälscht. Da hat sie keine Chance mehr gehabt. Und Lina sicherlich auch nicht mit Absicht gemacht. Also das war dann so. Danach kamen dann die Situation, oder kamen die Momente, wo Nadine Böhi über sich hinausgewachsen ist, wie zum Beispiel den Lösenfreistoß auf Hayley Rizzo, den sie einfach festhält, oder bei dem Elfmeter dann, wo sie zwar gelbe Karte sieht, weil sie irgendwie diskutiert mit der Schiedsrichterin, ich weiß auch nicht, was da für Worte gefallen sind.
Na, ich glaube, das war nicht das Diskutieren. Wenn du einmal auf der Linie stehst und nochmal rauskommst und dir den Ball nochmal nimmst, ist das, glaube ich, unsportliches Verhalten. Also sie hatte ja schon die Anweisung, sie muss auf der Linie stehen und kam nochmal raus und nahm sich den Ball nochmal von der Frankfurterin, die den sich schon hingelegt hatte.
Die Entstehung des Elfmeters ist übrigens interessant. Es gab eine halbe Minute vorher ein Handspiel von Judith Steinert im Strafraum, wo die Schiedsrichterin aber gesagt hat, das Schutz, also Stützhand oder weiß ich was, für mich aber Verbreiterung der Körperfläche gewesen und Verhinderung in der Torschance, also hätte man da auf jeden Fall Elfmeter geben können. Das Foul von Campbell an Blomqvist warnt Foul, aber Blomqvist macht sehr viel draus, also übertreibt es stark, sodass wir alle im Stadion auch das nicht so richtig mitgekriegt haben. Wir sahen dann bloß plötzlich Blomqvist liegen und diskutieren. Ja. Und daraufhin, man hatte dann das Gefühl, dass die Schiedsrichterin Nadine Westerhoff sozusagen auf Zuruf pfeift. Aber es ist schon so, dass Aileen den Fuß trifft, aber nicht den Ball.
Genau, und wenn dir das, egal ob jetzt dramatisch oder untraumatisch, das Fallen ursächlich ist durch den Tritt oder was auch immer, dann ist es halt Elfmeter.
Der Elfmeter wird dann in der 35. Minute ausgeführt von Laura Freigang, aber nicht besonders scharf, also eher so halbmittig und Nadine Böhi rigoros, kommt mit der Hand ran und ist sich auch sicher, dass er den hält. Also den Eindruck hatte man. Und der Ball wird dann zur Ecke gelenkt. Denn in der 41. Minute Reisners Pass geht über Umwege zu Heisi, doch Idelstedt schmeißt sich in den Schuss. Denn in der 44. hatten wir eine kurze Unterbrechung, weil Hayley Rizzo angeschossen wurde von Tomke. Genau ist die Sicht.
Aus nächster Nähe, aus nicht mal einem halben Meter, ja. Aber unabsichtlich.
Und dann in der 45+2, also in der Nachspielzeit kurz vor Ende, klärt Samantha Steuerwald, wie Samantha Steuerwald Dinge klärt, gegen Blomqvist, also absolut souverän, absolut direkt und sauber. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Abstöße irgendwie komisch aussehen bei uns.
Ja. Das ist das Thema, was wir bei den Männern vorhin schon hatten, dieses hinten unbedingt, also die Frankfurterinnen standen ja praktisch schon an der Strafraumkante und waren nur drauf aus, im Prinzip so schnell wie möglich zu stören. Okay, wenn man das einmal macht, zweimal macht, aber beim dritten Mal sollte doch unsere Torhüterin oder unsere Innenverteidigung, dem müsste doch dann klar sein, das machen die immer wieder, wenn wir das wieder so machen. Dann muss ich den Ball doch mal vorhauen, einfach über die erste Sturmreihe von den Frankfurtern drüber weg.
Genau.
Aber nee, immer und, wieder hinten rum.
Und das wird vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit noch viel schärfer.
Ja.
Ja, bis zur 58. Minute passiert gar nichts, weil wir zwar sehr viel den Ball haben, aber wir spielen nur hinten rum. Und teilweise wirklich, Leute, Rückpässe, direkt aufs Tor. Also da bringst du deine Torwartfrau aber so weit von in eine Bredouille mit, wenn du scharf zurückschießt. Die Männer haben das früher auch mal gemacht, aber inzwischen versuchen die immer ein Lebenstor zu schießen, für den Fall, dass es mal schief geht, dass der Ball dann wenigstens nur zur Ecke geht und nicht ins Tor. Also da muss Union auf jeden Fall dran arbeiten. Aber auch die Übergänge vom Mittelfeld zur Offensive und überhaupt, ich verstehe ja nicht, also bis zur 61. Minute war Lisa Heiseler die ärmste Sau da vorne, weil ganz alleine gegen eine Betonabwehr von Frankfurt, die haben ja nicht viel gemacht, also die haben immer mal wieder was gemacht, aber nicht viel nach vorne, die haben eigentlich sich mehr aufs Verteidigen beschränkt und haben hinten drin gestanden und da eine Stürmerin, Marie-Louise, das ist zu wenig.
Vor allem Heisi als Stürmerin, ja. Das ist schon, ich will nicht sagen fahrlässig, aber sie hat ihre Stärken woanders und das nicht im Sturm. Und was mir da auch aufgefallen ist, ist vor allen Dingen, wenn wir den Ball, also die Frankfurter sind auf unser Tor zugekommen, wir haben ihnen den Ball abgenommen teilweise und haben dann nicht schnell geschaltet, sondern wir standen nun etwas weiter oben, wir konnten sehen, da ist jemand frei. Das sieht man natürlich auf dem Feld ganz anders. Aber wenn ich weiß, meine einzigste Chance, ich muss diese Betonabwehr überwinden, die Betonabwehr ist gerade bei uns am Strafraum, dann mache ich das Spiel schnell und ich habe doch schnelle Spielerinnen. Dann renne ich so schnell ich kann nach vorne.
Ich hatte das Gefühl, die Grundlinie ist Lava. Ja. Und das habe ich auch während des Spiels mal gesagt, zu dir irgendwie, dass da irgendwie, weiß ich nicht, ob es ein Verbot gibt, zur Grundlinie runterzulaufen und den Ball zurückzuspielen, weil so machst du eigentlich eine Betonabwehr kaputt. Ja, genau mit so einem Stichen. Ich habe mir eine Affe geschrieben, in der 58. Minute Hausige Pass, erläuft sich Freigang, aber Samantha macht Samantha-Dinge. Also da stand es eigentlich schon 2-0 für Frankfurt, förmlich, aber wie sie da gegen Laura Freigang, ist ja nicht irgendwer, ist ja nicht Fallobst oder weiß ich was, sondern ist ja Nationalspielerin, eine der besten deutschen Nationalspielerinnen. Wie sie das da erklärt hat, weiß ich nicht. Dann hatten wir ein paar Wechsel.
Wobei ich sagen muss, das ist ja jetzt der Wechsel, wo ich glaube...
Wir hatten in der 61. Dreierwechsel.
Genau.
Bauereisen, Puyol und Weidauer für Steinert, Heiseler und Reisner.
Ja, stimmt. Richtig. Genau, da habe ich einen anderen Wechsel im Kopf.
Und genau. Und Nele Bauereisen hat dann erstmal aus 22 Meter wenigstens einmal aufs Tor geschossen. Wenn auch harmlos, aber sie hat aufs Tor geschossen. Irgendwie war ich gestern auch der Meinung und heute hat sich das sozusagen beim Review nochmal verstärkt. Wenn du nicht aufs Tor schießt, wirst du keine Spiele gewinnen. Nee. Das ist einfach so. Und du kannst den Ball noch so viel haben. Am Ende gibt es keine Punkte für Ballbesitz. 65% übrigens für Union. Stärkster Wert überhaupt. Also wir hatten Frankfurt wirklich mehr als im Griff. Aber nur in Räumen, wo völlig harmlos war.
Ja, hinten zigmal hinten rum und zigmal querschieben und nicht den schnellen Pass mal nach vorne zu suchen.
Denn
der Bauereisen war übrigens ein belebendes Element.
Ja.
Mit ihr kam richtig Power auf
schon
die rechte Seite.
Schon beim ersten Spiel gegen Bayern war es auch zu merken, dass sie den Willen hat, anders zu agieren als in der vorigen Saison. Und ich glaube, sie ist auch die bessere Stürmerin, wenn man Lisa Heiseler und Nele Bauereisen gegenübersteht. Aber das müssen am Ende andere entscheiden. Ich will da auch nicht, ich bin im Training nicht dabei. In der 72. macht Lina Lösen eine Flanke, die aber immer länger und länger und länger wird und wirklich dann ganz gefährlich. Also da kommt keiner mehr an, die knapp über Tor. Denn in der 73. steckt Krumbiegel auf Memedi durch, die Tomke aussteigen lässt, aber Jill Jansens passt auf. Und dann, ja, dann gab es mal wieder eine Aktion von uns. Jill mit Solo von außen auf Aileen, die nimmt den Ball voll Volley, aber leider ist die Lina Altenburg genau da, wo der Ball hingeht. Schade eigentlich, das wäre das 1-1 gewesen, was wirklich auch verdient gewesen wäre, weil wir kamen dann wirklich dann wieder besser ins Spiel, so ab der 75., 80. Minute. Dann hat aber auch versucht, natürlich Frankfurt ein bisschen was zu machen, also Freigang aus spitzen Winkel. Die nachfolgende Ecke, Kopfball von Ihlestedt auf 7 Metern kann Nadine, klar, Kara, kann Nadine wunderbar klären und dann auch den Konter, den der nochmal von Laura Freigang wird da nochmal Böhi ganz alleine angelaufen und den hält sie trotzdem, obwohl das fahrlässig war von Freigang, die hätte abspielen müssen.
Ja.
Ja. Und dann hat der die Sportschau hat geschrieben, Böhi, immer wieder Böhi.
Mhm. War ja auch so.
Ja, und das waren wirklich die Momente. Und ja, wir hatten dann noch eine Chance, wo Sophie Weidauer Samantha Steuerwald, die dann nicht mehr hinten blieben wollte, geschickt hat und aus 10 Metern aufs Tor schoss und Altenburg den aber im Nachfassen dann hatte und dann war Abpfiff.
Ja, und jetzt würde ich mal aus meiner Sicht sagen, beste Spielerin bei uns Nadine Böhi, sowieso.
Apropos, warte mal, bevor du das machst, ich werde auch gleich was dazu sagen, aber wir hatten ja, es gibt ja einen Blog, der heißt schlosserinnen.de und da kann man mit 3 Schraubenschlüsseln, 2 Schraubenschlüssel und 1 Schraubenschlüssel wunderbar abstimmen, wer Spielerin des Spiels geworden ist und das lege ich allen nahe und jetzt kannst du sagen, wer kriegt von dir 3 Schlüssel.
Schraubenschlüssel würde ich Nadine Böhi geben,
ja.
Ohne Zweifel, wollte aber dazu sagen, wir hatten ja im Mittelfeld Lisa Kreve und Lina Hausicke und auch, wenn es manchmal sehr behäbig aussah, beide, vor allen Dingen Lisa Kreve, war für mich eine unwahrscheinliche, sichere Frau im Mittelfeld, mit Lina Hausicke ebenso halt. Okay. Sie hatte einen Bock drin, okay, aber die beiden werden uns noch Freude machen, also auch in dieser Kombination.
2 Schraubenschlüssel?
Lisa Kreve.
1 Schraubenschlüssel?
Heisi für das Engagement.
Okay, dann trag dir dann bitte so ein, wenn du noch nicht gemacht hast.
Nee.
Ich habe schon abgestimmt. Bei mir hat natürlich Nadine Böhi die 3 Schraubenschlüssel gekriegt. 2 Schraubenschlüssel Samantha Steuerwald. Textilvergehen würde sagen Unsung Hero. Und dann konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, aber aufgrund der Wahrnehmung im Stadion fand ich, dass Tomke mir 1-2 Fehlpässe zu viel gespielt hat oder 1-2 Pässe zu weit ins Aus geschossen hat. Aber sie und Jill Janssens waren auch hinten sehr wichtig und deswegen hat Jill Janssens bei mir noch 1 Schraubenschlüssel gekriegt.
Mhm. Okay. Ist nachvollziehbar.
Also wie gesagt, stimmt ab auf Schlosserinnen. Das ist nicht gegendert, sondern die heißen wirklich schlosserinnen.de. Ist eine schöne Seite, wird auch viel erklärt. Eben auch zum Beispiel, dass wir 65% Ballbesitz hatten, dass wir 487 erfolgreiche Pässe gespielt haben und dass man gesehen hat, dass wir nicht richtig ins direkte Spiel nach vorne gehen. Also das hat ist wunderbar geschrieben.
Das hat nicht nur die Schlosserin die Seite exklusiv, sondern das haben wir ja alle gesehen, dass da einiges mit dem direkten Wege nicht möglich war, also auch nicht gemacht wurde.
Genau. Jetzt geht's nach Köln, bevor wir zu Hause gegen Leipzig spielen.
Mhm.
Und dann ist Pokalwochenende in Magdeburg. Auf den Shownotes steht auch, wo das Stadion in Magdeburg ist, mit Adresse, für die, die hinfahren wollen.
Ja, ich hatte gestern noch ein kurzes Gespräch. Also wir hatten nach dem Spiel standen wir noch zusammen und da gab es dann halt so die Frage, wird Louis, wenn noch 1-2 Spiele verloren gehen, die Chance haben, die Mannschaft weiterzuentwickeln? Ich für meinen Teil würde sagen, unbedingt. Weil ich glaube, Schnellschüsse wird es nicht geben bei der Trainerbesetzung, bei der Trainerinnenbesetzung. Aber es gibt schon einige Stimmen, die sagen, wenn wir noch 2 Spiele verlieren, ist die Kacke am Dampfen und es könnte eng werden. Aber ich glaube, dass Louis ja mit Absicht dieses Personal an die Hand gegeben wurde, um halt eine Mannschaft zu entwickeln. Und das mit diesen Verpflichtungen jetzt zum Schluss klappt das natürlich nicht jetzt von jetzt auf gleich. Ich glaube schon, dass ich die Zeit bekomme.
Ich bin auch der Meinung, dass man den Welpenschutz von Louis irgendwann aufheben musste. Also sie kriegt ja mal den größten Fußballgöttin oder den lautesten Fußballgöttinnen-Ruf. Natürlich wird sie an Punkten gemessen. Nur ist zu Hause gegen Bayern und Frankfurt nicht gerade die einfachste Variante. Und schlimmer hätte nur noch sein können, wenn du als zweiten Spieltag auswärts Wolfsburg gehabt hättest, aber Freiburg ist auch unter den Top 5. Das sind Gegnerinnen, gegen die du verlieren kannst. Und insofern würdigt das genauso, wie wir bei den Männern schon gesagt haben, also mit diesem spielt euch erstmal ein, wartet mal, bis eine Pause ist, kommt mal zu Potte und wir werden abwarten, wie jetzt in Köln hier gearbeitet wird. Wenn wir dieses Spiel auch noch verlieren, dann wird es kritisch, würde ich sagen. Aber die Dominanz, wie Union auftritt, besonders, sag mal, nicht gegen Bayern, aber besonders gegen Freiburg und gegen Frankfurt, war ja ein dominantes Spiel. Wir sind bloß nicht in die Räume gekommen, wo man den anderen Mannschaften dann wehtut. Und insofern ist Steigerungspotenzial ja da. Schlimmer wäre, wenn es gar nicht laufen würde. Aber es läuft ja und natürlich sind jetzt zwei Spielerinnen drin gewesen, zum Schluss oder dabei gewesen, die gerade erst unter der Woche gekommen sind. Das ist natürlich auch schwer, sich da anzupassen und die Räume so zu finden. Und deswegen hat Hausicke auch den ein oder anderen Fauxpas schon drin gehabt. Insgesamt aber ein gutes Spiel gemacht. Pujols hat gezeigt, dass sie schnell auf der Seite ist, dass sie da einen Zug hat. Aber war zu wenig Zeit, um sich da großartig zu zeigen. Aber grundsätzlich sind auch Spielerinnen ausgefallen, die uns gerade auch sehr helfen würden. Ja, Amber Tüsiak würde mir da zum Beispiel einfallen. Aber auch Dina Oschmann fehlt immer noch. Die ist zwar jetzt schon wieder im Training, aber die fehlt immer noch. Ist auch eine Stürmerin, die du ohne weiteres mal bringen kannst, die anders sich verhält als Lisa Heiseler.
Ein Mentalitätsmonster.
Ja, aber auch Kraft. Also, ja, also Lisa ist nun mal zierlich. Sie ist sicherlich nicht zimperlich, aber zierlich von der Statur. Und die kriegst du schon mal weggedrückt. Eine Dina Oschmann kriegst du nicht weggedrückt. Die geht mit dir mit. Mhm. Ja. Und das fehlt uns auch so ein bisschen. Und wahrscheinlich fehlt uns auch der Erfolg und was uns auch fehlt, ist viel, viel Zeit für den Podcast. Wir sind jetzt bei einer Stunde und 52.
Okay.
Wir sollten jetzt langsam zum Schluss kommen, weil sonst können wir im September ja nicht mehr aufnehmen.
Nee, aber eine Mitgliederversammlung und zwei solche Spiele hat man ja selten.
Ja.
In einer Sendung.
Ja, damit habe ich im Prinzip schon die Verabschiedung eingeleitet. Vorausblickend, wie gesagt, die nächsten Spiele. Versucht mal gegen Leipzig wieder im Stadion zu sein, wenn es irgendwie geht. Ist ein Sonntag, ist nicht schön die Zeit, aber ist machbar.
Genau.
18:30 Uhr.
Weiß ich nicht.
18:30 Uhr, weil das Fernsehen ja nicht nur, also die ZDF, die ARD halten sich ja vor, den 18:30 Uhr Spiel auf Sonntag auch mal zu zeigen, wenn sie möchten. Machen sie nicht oft, aber wenn sie möchten, möchten sie eben genau diese Zeit haben, weil da gerade nichts läuft. Wohl und wahrscheinlich nicht, weil es sind Landtagswahlen, aber überall in den nächsten Zeiten, also wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, aber grundsätzlich ist es auch wieder so eine Anschlusszeit, die nicht Fisch und nicht Fleisch ist. Ich erwarte zwar nicht, dass viele aus Leipzig kommen, aber ich erwarte zumindest, dass man ich denke, dass man mit Kind um 18:30 Uhr nicht ins Stadion geht, wenn Montag wieder die Schule ist. Aber was weiß ich schon, das legt ihr ja alle selber fest. Ihr, die ihr da Fernsehgelder einplant. Und insofern schöne Grüße an den DFB.
In dem Sinne sind wir durch. Wer uns schreiben will, kann das auf die normalen Wege tun. Via E-Mail, via Blue Sky. Genau, also ihr könnt uns schreiben via E-Mail an info@kiek-an-podcast.de. Ihr könnt uns bei Blue Sky schreiben und noch Sachen schicken, wie auch immer. Und ihr könnt uns auch.
Das habe ich nicht drin. Das habe ich nur nicht drin. So.
Aber ihr könnt uns auch über Insta schreiben, da sind wir auch. Gebt einfach Kick an ein und dann werdet ihr uns finden. Also viele
Wege. Und ihr dürft uns auch einfach ansprechen.
Genau.
Überall. Und,
überall.
Und wo ihr uns seht und wir sind ja öfter zu sehen. Und genau. Ja, dann habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann nach den Spielen in Köln und gegen Schalke.
Genau.
Nächste Woche. Wann wissen wir noch nicht genau, aber wir werden aufnehmen. Und dann, ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Eine Weiterfahrt ist aus technischen Gründen zurzeit nicht möglich. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.
Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Fall, Union.